Gretchenfrage. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Gretchenfrage, dem gesellschaftlich-theologischen Podcast aus
Gelsenkirchen und
Duisburg
und Köln, wenn wir das richtig verstanden haben.
Ist das heute richtig? Köln.
Genau, das ist korrekt.
Wunderbar. Und wir haben heute, das sagen wir nicht ohne Stolz, eine Berühmtheit zu Gast bei uns im Podcast, nämlich Sarah Borini. Und für diejenigen von euch, die keine Ahnung haben, also warum auch immer sie keine Ahnung haben sollten, aber für diejenigen von euch, die wirklich keine Ahnung haben sollten, wer das ist, wird Sarah gleich die Gelegenheit kriegen, sich einmal selbst vorzustellen, nur damit ihr schon mal im Bilde seid. Wir haben heute beschlossen, dass wir eine Stammtischfolge aufnehmen. Und auch da sagen wir gleich nochmal ganz kurz was dazu, weil dieses Format haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Und jetzt würde ich ganz gerne erstmal Sarah die Gelegenheit geben, einmal etwas zu sich zu sagen und wer sie eigentlich ist und warum sie heute uns mit ihrer Gegenwart beehrt.
Wow, so eine charmante Vorstellung. Das muss ich wahrscheinlich gleich irgendwie durch schlechte Witze über mich selbst kompensieren. Also, ich bin Comiczeichnerin. Und zwar mache ich seit 11 Jahren den Webcomic Das Leben ist kein Ponyhof. Und ja, obwohl ich den jetzt im Speziellen nicht mehr fortführe, gibt es da andere Ableger wie den Mini-Ponyhof oder die nebenberuflichen Abenteuer von Nerdgirl. Und das sind alles Comics, die ich zeichne und ins Internet stelle. Wir kennen uns durch Twitter. Wir hatten da eine kurze Korrespondenz, die euch dazu bewegt hat, zu sagen, ja, okay, das waren 148 okaye Zeichen auf dem Bildschirm, die laden wir mal ein. Und ja, ich freue mich, ich bin diesem Thema Spiritualität und Religiosität, also ich finde das alles immer sehr, sehr spannend und sehe mich da natürlich null als Comiczeichnerin in irgendeiner Expertenrolle. Aber ich stelle gerne Fragen, ich höre gerne zu, ich lerne gerne und kann so durch ein paar Anekdoten eventuell aufwarten.
Ja, das breite ich nochmal so ein, zwei Sätze mehr aus. Also es stimmt nicht ganz, dass wir uns erst seitdem kennen. Also du kennst möglicherweise mich erst seitdem, aber ich folge dir schon einen Tacken länger auf Twitter.
Ach Mensch, okay.
Das klingt total, als würde ich dich stalken.
Überhaupt nicht.
Nee, dafür gibt es ja Twitter. Mal
so, genau, dazu ist Twitter da. Das wäre jetzt ein bisschen gemein, so, ich habe 15.000 Stalker.
Und naja, wer weiß, ob das nicht vielleicht doch stimmt. Auf jeden Fall habe ich dir Folge geleistet und irgendwann schob sich also einer deiner Posts in meine Timeline, die sich um einen Beitrag von Funk drehte. Irgendwas genau. Mit Sprechen mit den Toten. Und du fingst also an, in meiner Wahrnehmung unfassbar kompetent und sehr, sehr, sehr reflektiert über dieses Thema zu reden.
Du erinnerst dich besser als ich.
Aber natürlich. Und ich habe dann irgendwann gesagt, also wow, ja, ich kenne das so, ne? Also so dieses Einwandern und dieses Vermengen von Spiritualität und Esoterik und allem, was da so irgendwie dranhängt und Spiritismus und so. Und dann haben wir so ein, zwei Tweets hin und her geschoben und dann habe ich irgendwann gesagt, also wenn du jetzt noch einen kompetenten Tweet dazu absetzt über dieses Thema, dann hast du leider das Pech und musst in die Gretchenfrage kommen, weil das kann ich so nicht liegen lassen. Und dann hast du wohlwissend und mit voller Absicht einen genau solchen Tweet abgesetzt und dann war klar, ab jetzt musst du in die Gretchenfrage und deswegen sind wir dann also heute hier. Und nur für diejenigen, die es schon lange nicht mehr gehört haben oder nicht mehr wissen, Stammtisch heißt, dass wir jetzt nicht einen, also außer eines Themas, eines übergeordneten Themas, haben wir jetzt keinen stringenten Gesprächsfaden. Wir fangen an zu sprechen und wenn wir nicht mehr wollen, hören wir auf zu sprechen über ein solches Thema. Und zwischendurch darf irgendwie alles Platz haben. Böse Zungen werden sich jetzt fragen, inwiefern sich das bitte von normalen Gretchenfragefolgen unterscheidet. und darauf reagiere ich jetzt nicht, sondern würde dich, Sarah, vielleicht nochmal ganz kurz bitten, nochmal einmal zu rekapitulieren, was denn unsere Diskussion möglicherweise losgetreten hat. Einfach, dass du nochmal vielleicht ein bisschen darauf eingehst. Ich habe diesen Beitrag von Funk tatsächlich selber jetzt nicht gesehen.
Ja, das ist besser so.
Ah, okay. Dann sei doch bitte so lieb und nimm uns mal mit in dieses Thema.
Ja, also ich versuche mich jetzt so gut wie es geht zu erinnern, aber mich hat das echt so mehr als nur ein bisschen gewundert. Ich gucke nämlich sehr oft so beim Zeichnen diese Funkbeiträge und finde die auch größtenteils sehr kompetent. Und irgendwann bin ich dann halt auf eine Videoreihe gekommen. Da ging es, glaube ich, um Spiritualität. Und eine relativ junge Interviewerin hatte sich mit einem Medium zusammengesetzt. Und da ging es sehr klassisch darum, dass man, also dass sowohl die Interviewerin, die Journalistin, als auch andere Teilnehmende zu Verstorbenen sich gesetzt haben, zu einem Medium. Und dieses hat dann eben etwas durchgeführt, was ich so ein bisschen verstanden habe, dass es Cold Reading heißt. Und da stellt das Medium halt, also in diesem Beitrag war das so, ein paar Fragen zu der verstorbenen Person, weshalb die trauernden Menschen dorthin kommen, und gibt dann die vermeintlichen Botschaften durch, die dieses Medium, also die die Verstorbenen diesem Medium hinterlassen.
Also vielleicht sollten wir ganz kurz einmal den Begriff Cold Reading erklären. Ich weiß nicht, man sieht das, glaube ich, ganz oft irgendwie so in amerikanischen, witzigerweise nicht selten in so Freikirchen auch ganz gerne mal, aber natürlich in so Spiritismuskreisen, ne? Also das Medium stellt sich dann vorne hin und sagt, ich rede mit dem Geist. Ja, der Geist ist jetzt hier und ich höre ihn, und er möchte zu jemandem sprechen, der mit einem M beginnt. Ist jemand hier, der mit einem M beginnt, dessen Vorname mit einem M beginnt? Und dann zeigen irgendwie 24 Leute auf und sagen, ja, hier, Michael und so. Und dann, ja, genau, Michael, und hattest du nicht früher ein Haustier? Und dann geht das immer so, also ja. Es geht dann quasi vom sehr, sehr, sehr breiten in sehr, sehr spezifisch, und alle sagen, boah, voll gut. Aber in Wahrheit ist es einfach nur eine sehr, sehr gut gemachte Form des Ratens.
Ja, genau. Also so stellte sich das für mich in diesem Video auch dar, und ich war echt, ich war angepisst. Ich war wirklich angepisst, weil ich, weil mich das so wütend gemacht hat, weil diese Menschen, die da waren, also jüngere Menschen und so, da war eine dabei, die hatte offensichtlich jemanden sehr nahestehenden verloren. Das war noch nicht so lange her, halt noch mitten in der Trauer waren. Und da wurden eben diese Fragen gestellt, so, ja, also ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie es war, aber ja, war denn die Person älter als du? Warst du mit ihr eng verbunden? Ja, natürlich war man dann, sonst käme man ja nicht hin. Und man, also für mich tat sich auf der empathischen Ebene halt so ein Abgrund auf, weil ich da Menschen in verletzlichen Situationen gesehen habe, auch über diesen journalistischen Beitrag hinweg, die emotional total durchgeschüttelt waren. So, also ich glaube nicht, dass das gefaked war. Wozu auch? Also das war nicht der Sinn dieses Beitrags. Und das Medium, also ich glaube halt nicht, dass das per se auch, machte nicht irgendwie so einen Eindruck einer, sagen wir mal, ein böser Mensch, ganz pauschal gesagt. Also eine Person, die da jetzt super böse Absichten verfolgt. Aber es wurden halt eben Ratschläge verbreitet, die ich doch riskant fand. Und es wurde am Ende halt gesagt, ja, die Personen aus dem Video wurden geheilt.
Wow, von und, was? Von der Trauer?
Ja, eben, genau. Das war also Frage Nummer eins. Also so von was? Von der Trauer? Dann halt auch wieder so die Frage, so, wer sagt das? Ach so, das Medium sagt das, dass die geheilt wurden. Hä? Mhm. Also da stimmte für mich halt so vieles nicht. Und da wurden halt auch Fragen gestellt, Oder die Personen, die Verstorbenen wurden irgendwie so eingeräumt, denen wurden so Sachen unterstellt, also sowas wie, sie hätte sicherlich das und das gewollt oder sie hat und das sich für dich vorgestellt und so, so Behauptungen, ohne jetzt die Lebenssituation zu kennen dieser Menschen, ohne da irgendwie näher auf die konkrete Situation einzugehen. Und bei einer Person war das, glaube ich, auch so, da hatte man, ich nehme an, es war der Vater, der verstorben war, irgendwie auch noch so komische Sachen auf dem Handy gefunden. Das wurde nicht konkreter benannt, die die Familie nach dem Tod gefunden hat. Und das war irgendwie komisch. Also das fand ich sehr, sehr kritisch. Und ich fand halt, ich hatte da besonders das Gefühl, dass ein Psychologe oder jemand mit psychologischer Ausbildung was komplett anderes gesagt hätte als das Medium. So. Und zwar auch nochmal da vielleicht auf diesen Konflikt und diese Ambivalenz eingegangen wäre. Und das Medium hatte aber halt leider für mich nicht mehr als Floskeln zu bieten. Und ich weiß halt nicht, wie nachhaltig diese Art von Sitzungen sind und ob die im Endeffekt nicht auch wirklich Schaden anrichten können.
Also so, Ich höre das jetzt einfach nur so, von, ich habe nichts davon mitbekommen und so. Mhm. Aber so strukturell musste ich gerade halt daran denken, so habe innerlich so ein bisschen, bin ich in Hab-Acht-Stellung gegangen, weil, wenn das sogenannte Medium dann halt sagt, ja, die oder der hätte sich ja dieses oder jenes für dich vorgestellt oder so. Mhm. Also sagen wir so, Behauptungen mehr oder weniger aus irgendwo herholen, ne? Und quasi ja, über einen anderen Menschen, der dann, wie du sagst, auch noch in einer verletzlichen Position ist, aber sogar wenn er halt völlig gerade unverletzt wäre, wäre das ja trotzdem einfach. Also das sind halt Dinge, wo man bei uns, also bei uns jetzt im beruflichen Kontext halt mittlerweile Gott sei Dank eher aware ist, weil das ist strukturell schon das, was wir geistlichen Missbrauch nennen würden.
Ja,
genau, weil als,
ja, interessant. Genau. Würde ich nein, auch du, so sehen.
Nein, also das ist ja so, ne? Also das ist ja, du nimmst quasi einen Menschen, der in irgendeiner Art von Abhängigkeit zu dir steht, also weil er halt offen ist, Fragen hat, leidet, nicht weiß, wohin mit sich oder was auch immer so, und dann geht dieses unsägliche, da ist jemand, der hat ein Hilfsbedürfnis und da ist jemand, der ist, sagen wir mal, strukturell in der Lage zu helfen, ne? Also, ja, so, was ja nicht heißt, dass er de facto in der Lage ist zu helfen. Aber weil ja zum Beispiel hilfesuchende Person ja auch, je nachdem, wie man halt so drauf ist, oder wenn ich halt verzweifelt bin oder so. Also, ich erinnere mich, es gab Phasen in meinem Leben, da hätte ich auch wirklich, also jeden Strohhalm genommen, der sich mir bietet, so, ne? Mhm. Um wieder irgendwie ein bisschen Halt zu finden und so weiter. So, also deswegen finde ich das, erstmal fand ich das jetzt extrem befremdlich und dann, wenn ich das richtig verstanden habe, war das ja, ist das quasi Rundfunkbeitrag finanziert gewesen und genau. Das war jetzt nicht kritisch. Ja. Ich habe überhaupt gar nicht, also bin ich ein großer Fan vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Ja, ich
also
auch.
Also wirklich sehr großer Fan. Ich finde es großartig. Ich möchte um Gottes Willen nicht, dass das alles privatisiert ist, weil das wäre das wäre alles noch schlimmer, weil da gäbe es ja gar keinen Grund mehr. Aber schlimm ist halt einfach, dass ich verstehe das nicht, dass das quasi unreflektiert beziehungsweise unkritisch einfach so dann passiert und quasi wie so. Das war so ein bisschen so Reality Show bla, keine Ahnung. Ich habe leider seit 2000 habe ich keinen Fernseher mehr, deswegen bin ich da auch etwas unter.
Ich gucke auch kein Fernseher. Nee, das Ding war halt so, ich hatte dazu, also es passiert selten, aber da hat es mich so geärgert, dass ich einen Kommentar auf YouTube geschrieben hatte dazu. Noch dazu, also das Format heißt Die Frage. Noch dazu, weil die halt auch, die haben echt auch einige Kommentare bekommen, die kritisch waren und die waren auch sehr unbegeistert. Und weil die auch so ein bisschen drauf eingegangen sind, da hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft und wollte halt auch so ein Signal geben, sodass ich das auch verstörend fand. Und die meinten halt nur so, ja, guck die anderen Videos. Und das fand ich halt so asozial, ganz ehrlich, weil die anderen Videos, die waren halt so, die sollten halt auch ein bisschen kritischer sein, die sollten halt auch vor Esoterik warnen und so weiter und so fort und dieser Beitrag war es aber einfach nicht. dieser Beitrag war halt keine Warnung. Es war halt, ja, ab und zu, es wurde halt so die Frage gestellt, so kann das denn funktionieren und so. Mhm. Aber diese junge Reporterin ging schon mit einem anderen Fazit raus, so nach dem Motto so, ja, keine Ahnung, ob das jetzt stimmt, aber mir hat's geholfen. Und das ist halt, das, also die Hoaxillas gehen da ja, glaube ich, auch schon seit 100 Jahren, regen die sich über diesen Spruch auf zum Beispiel. Und ihr vielleicht auch. Also es ist für mich keine Rechtfertigung, weil ich finde nicht, dass diese Journalistin gut abschätzen konnte, was das mit der Zeit eventuell für einen Schaden dann doch anrichtet oder anrichten kann. Ich will jetzt nicht sagen, dass da automatisch zu gekommen ist. Aber da wurde halt irgendwie so eine Sichtverschiebung von dem Medium betrieben, wo ich nicht weiß, ob das wirklich so auf das Individuum passte, was da vor ihm saß. Und das finde ich halt irgendwie, also hat das wirklich geholfen so? Kann man das dann wirklich so kurz nach dem Video schon sagen? So viele Fragen.
Ja, kannst du halt natürlich eben genau nicht. Also ich war gerade, als du das so erzählt hast, dachte ich, das macht ja so viele Sachen auf. Mir ist übrigens eingefallen, dass wir oder dass ich vergessen habe, meine Einleitung kurz zu sagen, worum es denn grob eigentlich gehen soll. Es tut mir sehr leid, ihr da draußen. Ich hole das mal einmal kurz nach. Wir haben uns aufgrund dieser Diskussion entschieden, dass wir heute mal so ein bisschen gucken, ob wir rausarbeiten können, wo eigentlich so der Unterschied liegt zwischen Spiritualität und Esoterik. Mhm. Also so der Welt des Glaubens und der Welt des Aberglaubens so ein bisschen. Das können wir schon mal vorwegnehmen, durchaus auch fließende Grenzen, leider. Mhm. Aber man kann das möglicherweise schon so ein bisschen voneinander abtrennen, und das wäre so der Versuch, den wir heute mal gucken würden, ob wir dem einigermaßen auf die Spur kommen. So. Und was du jetzt gerade erzählt hast, das hat mich auf ganz, ganz viele Wege gerade irgendwie geführt. Ich hoffe, ich krieg die voreinander und hintereinander weg. Ich muss ja auch nicht alle auf einmal machen, aber ich fange mal mit deiner Frage an, die du gerade gestellt hattest, ob das irgendwie hilft. Also ich glaube, Flo und ich werden da beide sagen, so funktioniert's nicht. Also gerade im Bereich von Trauer. Flo und ich sind da ja beide unterwegs. Mhm. Wobei, Flo, du machst, glaube ich, keine Trauerarbeit in dem, also keine Trauerbewältigungsarbeit, glaube ich, ne?
Also jetzt abgesehen vom Tagesgeschäften, dass ich quasi Erst- oder Zweitkontakte nach Trauer habe, halt durch die Kondolenz, ja,
genau.
Besuche, ne, oder Gespräche, also die quasi der Vorbereitung einer Trauerfeier dienen. Darüber hinaus mache ich jetzt keine dauernde Begleitung oder
genau, so, ne? Richtig. Also das sind zwei verschiedene Bereiche innerhalb der Seelsorge. Das eine ist halt tatsächlich, also das sogenannte Kondolenzgespräch, ne, das Vorgespräch zu einer Beerdigung. Also eine Person ist gestorben und man unterhält sich mit den Verbliebenen, mit den Hinterbliebenen und bespricht also die Trauerfeierlichkeiten und was also gesagt werden soll, auch über den oder die Verstorbene. Und dann halt die Trauerfeier selbst, ja, so. Davon ab gibt es aber noch tatsächlich den Bereich der Trauerbegleitung.
Da gibt es verschiedene Formate. Halt. Trauercafé ist sehr beliebt, ne? Also wo man quasi sagt, so hier, ja, also hier ist, wie, ja, da macht man, weiß ich, alle zwei Wochen was, macht man halt irgendwie einen Raum auf, serviert da Kaffee und Kekse und sagt, also alle, die irgendwie wen verloren haben, sind jetzt herzlich hier willkommen. So,
ne? Ich hoffe, die Kekse sind gut.
Ja, natürlich, ja, das ist ja klar. Also das,
es ist, Verzeihung,
also Seelsorge.
Es ist
Seelsorge
katholisch, ist, da ist Kuchen.
Seelsorge ist natürlich guten Kaffee kochen und bei den Käsewürfeln halt auch die Rinde wirklich sehr großzügig, ja, wegschneiden.
Das ist so, ne? Das ist so.
Weil,
ja. Bin überzeugt.
Genau, weil jetzt ganz, ganz fiese Vorurteile, also da, gegen das katholische Milieu. Aber also erstaunlicherweise.
Das ist ein Format. Das, es gibt, ja,
ich schiebe das mal eben als Seiteneinschub ein. Wenn Flo und ich auf Fortbildung sind, dann können wir auf eine Sache immer zählen, und zwar, dass es um exakt 14.30 Uhr Kaffee und Kuchen gibt. Das ist immer in allen katholischen Bildungshäusern immer noch gleich gewesen.
Endlich mal ein Ritus, den ich uneingeschränkt befürworte.
Aber Sarah, mich würde wirklich interessieren, also wir waren bei öffentlich-rechtlichem Rundfunk,
genau,
und so weiter, genau. Und jetzt, also das ist jetzt ein Grund, der mich persönlich jetzt wirklich besonders betroffen macht, weil ich mir denke halt, also ist ja klar, dass das tendenziös ist, ne? Also ist ja normal, so, also der WDR, der wurde ja auch von meinen ich hatte so Bekannte, die waren so im Studentenverbindungsmilieu unterwegs in Münster und die sagten zum WDR grundsätzlich, das ist ja auch der Rotdeutsche Rundfunk. Ne?
Ach so, Gottchen. Gut.
Ja, also wirklich, also natürlich ist der, man hört das auch, ne, wenn man jetzt irgendwie Wortradio hört oder so, hört man das jetzt ein bisschen, aber ich, das jetzt finde ich jetzt auch nicht schlimm und auch in Ordnung, also was ich nur sagen wollte, ist ja klar, dass es irgendwie auch Tendenzen gibt und dass es halt auch einzelne Meinungen gibt und dass es jetzt gerade so im halb unterhaltenen Reportagebereich halt natürlich auch, weiß ich nicht, irgendwie was geben kann, so, ne, aber das, was du berichtet hast gerade eben, das war ja schon grenzwertig im Sinne von ziemlich schnell nachweislich schädlich oder potenziell schädlich.
Ja, so. Also ich nehme an, dass das da wirklich an einzelnen Leuten hing, also an dem Team, an der Redaktion, die halt auch vielleicht dachten, irgendwie so, ja, wir haben das jetzt schon kritisch genug eingeräumt oder in den anderen Beiträgen anderes Gegengewicht gesetzt. Aber ich fand das halt nicht. Also ich fand nicht, dass das rechtfertigt, diesen Beitrag, der halt sehr von so einem persönlichen, mir hat's geholfen, Standpunkt dann ausging am Ende. Und wir lassen das jetzt mal stehen, bildet euch eure eigene Meinung. Und ihr könnt euch ja denken, so, ich bin nicht mehr so dafür zu sagen, bildet euch eure eigene Meinung, nicht in einem gesellschaftlichen Klima, was wir jetzt haben, wo Aberglaube, also da kann man ruhig auch zu manchen Impfgegnern die Brücke schlagen, finde ich, wo das so viel Schaden anrichtet. Und ich finde, das muss man dann halt einräumen. Also man kann halt erklären, so, das finde ich interessant, so, was genau finden denn diese Leute, die das Medium besuchen, so beruhigend? Warum genau kann das Medium da jetzt kurzfristig Abhilfe schaffen? Welcher Effekt von den Aussagen hat dazu geführt? Also zum Beispiel, das Medium wirkte ja sehr freundlich. Also klar, es ist der Job, sich der Leute anzunehmen. Das wäre jetzt auch doof, wenn die da so ruppig rüberkommen würde. Und vielleicht ist sie auch eine freundliche Frau. Aber, oder was ein Cold Reading ist, also zum Beispiel so, ja, ich erinnere mich noch so an eine Stelle, da sagte das Medium, ja, die Person, die verstorbene Person, über die wir hier geredet haben, die ist nicht mehr ganz so jung, aber auch nicht ganz so alt. Ja, das ist halt so, ja, okay, also klar, wenn das so wäre, dass die super alt wäre, vielleicht wäre die Trauer, hätte die Trauer der Person dann halt auch anders ausgesehen und umgekehrt bei sehr jung. Und also außerdem, was heißt das? Also so schwammig wie möglich arbeiten ist ja das Prinzip von solchen Medien.
Naja, also sowas, was halt dahinter steckt, ja, ist ja ein ganz, ganz urtiefes, sehr, sehr, sehr menschliches Bedürfnis. Das nach Gewissheit. Ja. Ja? Also nach letzter Gewissheit. Und das wird dann natürlich voll bedient an der Stelle. Mhm. Ja, also ich habe das immer mal wieder, wenn ich mit Menschen spreche, in sogenannten Kondolenzgesprächen, also diesen Vorbereitungsgesprächen zur Beerdigung, habe ich das immer wieder, dass mir so Fragen gestellt werden wie, kann denn das sein und wie ist denn das und jetzt ist die Person nicht mehr da, ne, also der geliebte Ehemann, Mutter, Vater, was auch immer, und was ist denn da jetzt, was muss ich denn da jetzt erwarten und was kommt denn da, und man merkt so diese Urangst, die da auch eine Rolle mitspielt, ne, gar nicht so, also die dominante Emotion ist natürlich die des Verlustes und ne, dieser geliebte Mensch ist nicht mehr Teil meines Lebens, klar. Aber natürlich hat es auch etwas damit zu tun oder mit der Frage, was kommt denn eigentlich nach diesem Leben? Was ist denn da jetzt eigentlich? So. Und da haben auch wir Seelsorger keine Antwort drauf. Wir haben eine Antwort des Glaubens. Wir glauben daran, dass da etwas kommt. Das ist einer der tiefen Kerne des Christentums. Und tatsächlich auch wortwörtlich die frohe Botschaft, von der wir immer sprechen, ne? Also das Evangelium ist eigentlich relativ simpel, die frohe Botschaft ist, nach dem Tod ist nicht alles vorbei, Ende.
Ja, das ist halt, was der Marc halt immer so sagt, und der, für ihn ist das zum Beispiel total selbstverständlich und völlig klar und so, und ich würde das nie so sagen, ne?
Lass mich eben einmal zu Ende den Bogen fragen, ja. Dann kannst du da gleich gerne einsteigen. Und das ist so das, was da dahinter steht. Das ist so diese, das ist aber eine Glaubensbotschaft, die nicht, und das ist der große Unterschied an der Stelle jetzt, sowas wie so ein Cold Reader oder Geistheiler oder keine Ahnung was oder so ein Medium, die nicht in Frage stellt, dass wir darauf letzten Endes eine Wissensantwort nicht geben können. Mhm. Wir wissen es nicht. Es war niemand da, ist zurückgekommen und hat gesagt, ja, sieht so und so aus. Ja, das fehlt uns an der Stelle.
Ja, und das ist halt der Unterschied, wenn man dann halt das Medium hört, das dann sagt, ja, es ist an einem warmen Ort. Oder, ja, also ja. Da rede ich jetzt noch nicht mal von dieser speziellen YouTube-Folge, sondern generell, das ist halt so dieses, ja, ihm oder ihr geht's gut und sendet viele Grüße. Ich sehe sie winken mit einem lustigen Hut auf und so. Mhm. Also es wird ja manchmal schon sehr konkret und so spiritistische Sitzungen setzen da natürlich dann noch so eine Krone auf, wenn dann so der Geist vorbeikommt oder so. Das ist ja dann das ganz Krasse.
Also mein Verdacht ist, dass natürlich einfach nur, dass halt einfach nur versucht wird, also cold gereadet wird jetzt nicht irgendwas Jenseitiges, sondern natürlich die Person, die vor einem sitzt. Und es geht ja darum zu erraten, was die gerne hören möchte.
Ja, genau.
Ja, genau.
Also ich mache das natürlich auch ich frage gerne in so Kondolenzbesuchen, wenn sie sich alles wünschen können. So, ne? Was würden sie sich denn dann wünschen für die Mutter? Mhm. Ne? Was soll denn sein? So. Und dann ist ja quasi, das Ergebnis ist dasselbe, ne? Nur dass ich halt keinen Hokuspokus mache.
Naja, nee. Und
ich behaupte nicht, auch nicht.
So, genau.
Nein, ich behaupte halt auch nicht, es wäre so. Das wäre halt auch wirklich jenseits meiner, also far beyond dessen, was meine Fähigkeit und meine Aufgabe ist. Aber was ich halt wohl machen kann, ist halt eben nachfragen und dann halt dabei bleiben und da sitzen bleiben und das halt irgendwie teilen, so, ne? Also ja.
Genau, und es wäre auch, alles andere wäre auch unredlich. Also das müssen wir an der Stelle wirklich mal sehr, sehr deutlich sagen, finde ich. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Das ist etwas, was mir auffällt, wenn ich esoterische Äußerungen höre, lese, mich mit Menschen irgendwie aus diesem ganzen alternativen Spektrum unterhalte, dann hat es immer etwas, also mir fehlt es, dass die Emotionen ernst genommen werden. Ja, also das Ziel ist es, ich bestätige das, was du eh immer schon für richtig gehalten hast. Ja, du glaubst, dass Globuli helfen, alles klar, ich sage dir, dass Globuli helfen. Du glaubst, dass du mit Toten sprechen kannst und damit du weißt, dass es den Toten gut geht, alles klar, dann erfülle ich dir diesen Wunsch. Ja, aber es nimmt ja die Emotion des Verlustes nicht ernst und es nimmt die Trauer nicht ernst. Und damit kann auch keine Hilfe eintreten und auch keine Form von Trauerverarbeitung, sondern es ist einfach nur, ich gebe dir, was Flo gerade schon sagte, ne? Ich gebe dir das, was du gerne hören möchtest, aber nicht das, was möglicherweise hilfreich ist. Und das sind nicht
so
die gleichen
Sachen. Ein bisschen Kopftätscheln oder so. Ja, also das habe ich da schon auch sehr so empfunden, weil die wirkte halt sehr salbungsvoll, aber im Endeffekt waren es halt Floskeln. Mhm. Und mich persönlich kann jetzt nur von mir ausgehen, wenn ich mitkriege, dass ich ein ernsthaftes Gefühl habe, das muss ja jetzt noch nicht mal Trauer sein, das kann auch Wut sein und so. Und wenn jemand dann da so oberflächlich so ein Floskelgewitter über mich ergehen lässt und so, dann fühle ich mich sehr schnell nicht ernst genommen und dann, ja, macht mich das auch wütend. In dem Fall war es halt so, diese Personen waren halt total aufgewühlt, die da saßen. Und gerade da bei der einen, ich nehme an, Tochter, die da meinte so, ja, und dann haben wir irgendwie am Telefon nach dem Tod auch bei Papa so Sachen gefunden, da haben wir uns gefragt, ob wir überhaupt wissen, wer das ist. Das fand ich schon ziemlich krass als Aussage, weil ich da gemerkt habe, so, boah, die brauchen ein anderes Gespräch. Mhm. Und im Endeffekt ist das halt nicht erfolgt, natürlich auch nicht, weil dieses Medium konnte, also die hat ja keine psychologische Langzeitberatung über mehrere Sitzungen gemacht. Man hätte vielleicht über das Verhältnis dann reden müssen, was die Hinterbliebenen zu dem Angehörigen haben und darauf noch länger eingehen. Und das wurde irgendwie so weggewischt. Und ich fand halt dafür, dass es irgendwie so ein wichtiger Punkt war, der ihr vielleicht auch bei der Trauer geholfen hätte. So. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das richtig ist, aber vielleicht hätte jemand anderes gesagt so, ja, dein Papa oder sowas, der wird halt immer dein Papa bleiben, aber das gibt offensichtlich noch andere Seiten, bla bla bla. Vielleicht hätte ein kluger Psychologe oder jemand mit halt eher so einer empathischen Feinfühligkeit da mehr drauf Bezug genommen. Also mit Sicherheit, nehme ich an. Und da war das halt irgendwie so, ja, aber es geht ihm gut und so. Die wusste gar nicht so richtig, was sie damit macht. Und da erkenne ich halt dann so dieses Kalenderspruchartige. Und das hat mich halt besonders verstört, weil es auch keine individuelle Beratung in dem Sinne ist.
Nö, das ist ein Einfliegen, irgendwelche Allgemeinplätze ablassen und wieder abhauen. Und, ja, genau. Und ich muss da sehr schmunzeln, ehrlich gesagt, weil es ja genau das ist, was man in Teilen ganz gerne mal irgendwie Seelsorgerinnen und Seelsorgern in der katholischen Kirche vorwirft. Ja, dass sie halt einfliegen und wir erleben das natürlich auch. Ja,
das also, gibt's ja auch.
Das genau, ja also auch. Vielleicht, um das mal so ein bisschen deutlich zu machen, also Flo, wenn das bei dir anders läuft, dann korrigier mich da bitte, aber also bei mir ist es so, ich gehe zu einem Kondolenzgespräch, das dauert in aller Regel eine Stunde ungefähr, also meistens komme ich da ziemlich genau mit hin, mit so einer Stunde, dann setze ich mich hin, investiere da irgendwie 1 bis 2 Stunden in die Vorbereitung der Trauerfeierlichkeiten, die Trauerfeier selber dauert maximal 30 Minuten und dann war es das, ja, so. Und in dieser kurzen Zeit versucht man dann eine Trauerfeier zu gestalten, die dem Verstorbenen oder der Verstorbenen würdig wird. Mhm. Ja. Und wo die Angehörigen sagen können, okay, das ist, wir erkennen sie wieder in dem, was der Seelsorger uns da vorne erzählt. Das ist ja aber auch nur ein kleiner Teil. Der Rest sind halt nur, also eigentlich Standardabläufe. Ich habe ganz selten, dass mir Angehörige sagen, ja, wir würden ganz gerne folgende Elemente in den Ablauf einbauen, wenn ich denen sage, es gibt so ein Ablauf, der sich bisher ganz gut bewährt hat, dann sagen die, ja, machen Sie den mal. So. Mhm. Und das ist es dann. Aber du merkst halt eben auch ganz stark, wenn da irgendwie jemand, also ich kenne das auch von, also ich habe schon gehört, oder zumindest haben mir das Kolleginnen und Kollegen erzählt, ne, die fahren hin, das Kondolenzgespräch dauert 20 Minuten, die nehmen das Wichtige auf, bauen da so Satzbausteine zusammen und dann rocken die da ihre 3, 4 Beerdigungen hintereinander weg, die halt auch alle irgendwie gleich klingen, ne?
Beerdigung, Heil. Ja, also das sehe ich schon auch. Ich war auch bei solchen, also bei so einem Gespräch nicht dabei, aber so diese, das, was dabei rumkam, also die Kondolenz selber habe ich dann mitbekommen und fand das auch nicht ganz passend. Hm. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich da einen komplett anderen Anspruch hege, als wenn da jemand hingeht, extra zu einem Medium, um dann nochmal mit dem Verstorbenen zu reden und Trauerbewältigung zu machen und das einzukaufen, habe ich nicht den Anspruch zu sagen, an jetzt da pastorale Seelsorger oder halt für dieses Kondolenzgespräch eben, dass da irgendwie das geleistet werden kann. Also irgendwie habe ich da ein anderes Bild von und denke mir so, ja, das ist ja auch klar irgendwie und das ist jetzt ja auch keine psychologische Beratung so. Und da bei diesen mit Verstorbenen reden, bei diesen Konzepten, habe ich schon das Gefühl, dass es halt nur der Anspruch ist, dieses wir heilen jetzt Menschen. So, also ich habe bei diesen Kondolenzgesprächen und so habe ich dann eher so das Gefühl, es ist vielleicht ein Schritt von vielen, den man gehen könnte. Also jetzt zum Beispiel noch mal so zu einem, wie nanntest du das, so diesen Keksgesprächen zu gehen?
So nenne Trauercafé. Ich es.
Genau, Trauercafé.
Aber Keksgespräche finde ich einen wunderbaren Begriff dafür.
Katholische Keksgespräche, so heißt es doch. Das wäre für mich halt zum Beispiel so Schritt 2. Also da würde ich dann halt so sagen, so okay, hier kann man da schon ein bisschen individueller und mehr machen und so. Das sind für mich 2 Paar Schuhe, so, ja.
Das gibt's ja auch. Es gibt tatsächlich professionelle Trauerbegleitung. Das ist, ich habe eine Kollegin bei mir in meiner Pfarrei in Gladberg, die macht das. Und das ist ein langer Prozess.
Ja.
Ja, so. Und also ich habe da, wie gesagt, ich habe diese Ausbildung nicht. Aber das bisschen, was wir halt mitbekommen haben, auch durch unsere Ausbildung, wenn du ein Krisengespräch führst oder ein Trauergespräch führst, also etwas, wo du merkst, dein Gegenüber steckt in einer Krise, ne, in einer psychologischen Krise, dann haben wir als allererstes mitbekommen, du setzt dich dahin, du hältst den Mund, du hörst zu.
Ja, okay.
Ja, du musst gar nichts tun. Du musst da sitzen und dein Gegenüber ernst nehmen. Ja,
vor allem solltest du auch nichts tun wollen nach Möglichkeit.
Ja.
So, ne, weil Ratschläge sind
Handy-Game spielen.
Nein, also nein, also vor allem nicht jetzt irgendwie, ne, weil Ratschläge sind halt auch Schläge, ne?
Oh,
so,
ja.
Oder so,
ja,
so,
ja, genau.
Ne?
Oh ja.
Ja, genau, genau. So. Und deswegen, und das ist halt super, super schwierig, da erstmal irgendwie dahinter zu kommen, weil das ist ja so ein normal menschlicher Reflex, jetzt irgendwie auch bitte die Welt ein bisschen besser zu machen mit dem, was ich kann und was ich, und ich weiß ja auch vieles besser und kann ja auch vielen helfen und hast du nicht gesehen. Also genau. Viele, die in solche Berufe gehen, die sind ja auch erstmal so drauf, ne? Und das
wird ja,
das erste. So. Ja, genau, ja, das genau. Erste, was dann halt passiert, und das Schlimme ist, dass es schlechter auch nicht bei allen durch, ist quasi, dass man in der Ausbildung wirklich erstmal lernt davon, jetzt wirklich, wirklich, wirklich mal Abstand zu nehmen, weil weil das ja alles tatsächlich eher kontraproduktiv ist und eigentlich halt einfach auch nicht nützt, so, ne? So, ja. Aber bevor es jetzt ewig um die Praxis der Seelsorge geht, und ich frage mich, Marc, wie ist das? Das könnte an uns liegen auch.
Warum das ist spannend, das? Also
meinst du?
Ja, ja, nein, aber gut, das ist, ich möchte, aber ich würde gerne trotzdem, Sarah, wenn du erlaubst, würde ich gerne nochmal so ein paar Meterchen zurückrudern und dich nochmal fragen. Also ich habe jetzt verstanden, du fandst das grundsätzlich halt einfach nicht gut.
Ich fand
und es hat Müll. Dich, es hat ja. dich, genau, ja, du fandest es Müll und du warst wirklich auch aufgewühlt und so weiter. Und es war sogar so krass, dass du dich befleißigt gesehen hast, einen, wie du sagtest, seltenen YouTube-Kommentar. Und so weiter. Ja. Und dann gab es ja, also, und es muss ja noch mehr Entwicklung gegeben, weil sonst säßen wir jetzt heute nicht hier, ne? So, genau. Und jetzt wollte ich doch mal fragen, also, mein Ansatz war ja gut, das ist ja öffentlich-rechtlich und das ist ja irgendwie auch frech und ein bisschen blöde so, aber ich vermute jetzt mal, das wird ja nicht alles gewesen sein, was dich jetzt genau quasi, also wo genau kam da jetzt die Energie her, die dafür gesorgt hat? Oder wo, und beziehungsweise, also wo kam sie her und vor allem, wo zielte sie hin? Ne, dass du dich, ja. Verstehst du so in etwa, was ich meine?
Warum war es dir nicht egal?
Also natürlich ist, wie bei vielen Aufreger-Themen, ist es immer so auch ein bisschen persönliche Betroffenheit. Es ist jetzt noch nicht so, mal schauen, wie viel ich aus dem familiären Kontext erzählen kann. Aber ich habe ja die katholische Mischung bayerisch-italienisch und ich bin... Ja.
Klingt ja, also, lebensprall auch so.
Ne? Ja, genau, lebensprall und sehr bunt. Und ich selber bin nicht mehr in der Kirche und ich bin auch nicht mehr, ich bin nicht religiös, aber Spiritualität finde ich auf jeden Fall ein spannendes Thema und auch nicht abwegig oder doof und will das auch niemandem absprechen. Aber ich habe schon auch die Verquickung gesehen, besonders bei dem italienischen Teil. Wenn es so ein Aberglaube kippt, was man Religiosität kennt und das kann natürlich spaßig sein. Also ich nehme immer dieses Beispiel mit Christophorus Plaketten zutätowierten Fiat 500 meiner Großtante, die halt wirklich gefahren ist wie eine gesenkte Sau. Und
also die Plakette auch wirklich nötig hatte?
Ja, also die tausende Plaketten, die da drin waren, das war nötig. Das fand ich halt irgendwie überhaupt nicht so schlimm und so. Also das war dann halt auch nicht so streng. Aber es kippte dann halt so bei Themen, wo es Menschen, Verwandten seelisch ungut ging, dass da auch zu Aberglaube gegriffen wurde und ich kann es ja auch mal sagen, so beinahe, also kurz davor standen Exorzisten zu rufen.
Ah.
Und ich habe einfach gesehen in viele Jahre später, dass eine rein psychologische Betreuung besser gewesen wäre, als das jetzt irgendwie auf rein esoterische Art und Weise zu verklären und zu erklären. Ich will ja jetzt gerade nicht so konkret werden, wenn ich meine Familie nicht in die Pfanne hauen will. Und es gibt da einfach meiner Meinung nach Rückschlüsse manchmal und auch die einfach falsch sind, die dann halt von so beratenden Stellen oder von Aberglaube unterstützt getroffen werden. Und man bestätigt die Leute teilweise halt falsch. Das finde ich halt ein riesen Problem. Man bestätigt die Leute falsch, man macht sie teilweise
Öl ins Feuer gießen.
Genau, und man macht sie abhängig teilweise von auch abergläubischen oder esoterischen Praktiken. Auch unfrei ein Stück weit, dass man halt sagt, so, okay, ich muss jetzt dieses und jene Ritual durchführen, sonst wird der Verstorbene zum Beispiel wütend oder ich dürfte, ach, also das ist jetzt nicht aus meiner Familie gegriffen, das habe ich durchaus schon gesehen, so diese und jene Frau darf nie wieder einen anderen Mann haben oder sowas. Also spielt natürlich nicht nur, da spielen noch ganz andere gesellschaftliche Reihen, Prinzipien mit, so, ja. Aber das wird halt immer so mit Aberglaube untermauert und so. Also wenn der Verstorbene das mitkriegt, so, dass du neu verheiratet bist. Hui, 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 das geziemt sich aber nicht. Und so weiter und so fort. Und eben an verstorbenen Menschen was in den Mund legen und so. Da kann man sich ja auch selber ein bisschen mit umprogrammieren. Da kann man sich ein falsches Bild von dieser verstorbenen Person am Ende mauern, was überhaupt nichts mehr mit der Realität zu tun hat.
Ich würde da gerne eine Sache dazulegen. Ich hatte, oh Gott, wie lange ist das her? 2-3 Jahre, war eine Freundin meiner Frau bei uns zu Hause und stellte mir recht unvermittelt die Frage, wie viel es denn kostet, wenn ich ihr so eine Ampulle Weihwasser besorgen würde. Und ich war völlig unfähig, auf diese Frage zu antworten, weil das eine Frage ist, die in meinem Kosmos semantisch gar keinen Sinn ergibt. Ja.
Ja.
Also kurz zur Erklärung, Weihwasser kostet nichts. Ja. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass das etwas wäre, was besonders, also es wird schon irgendwie gemacht, aber es ist jetzt nichts, was irgendwie hergestellt würde. Also es ist nicht so irgendwie, dass man das in Literflaschen wie Milch oder O-Saft im Supermarkt ersteht, sondern das ist gesegnetes Wasser und
naja, es ist vor allem, es dient halt, ja, ist egal, es ist absurd, es ist
einfach. Genau, richtig, und die Hauptaufgabe ist die Erinnerung an die eigene Taufe. Und dann frage ich so, ja, wofür brauchst du denn Weihwasser? Also was ist denn der Zweck dieser Frage? Und dann,
ja, mein Kaktus wächst so schlecht.
Ja, es war es war auf dem gleichen Level der Absurdität. Also es gab also von ihr wiederum Bekannte, die schlechte Energien in der Wohnung haben. Ich habe nicht gefragt, wie sie zu dieser Schlussfolgerung gekommen sind oder zu dieser Feststellung. Auf jeden Fall wollten sie diese schlechten Energien loswerden. Und sie hätten also schon alles probiert, irgendwie Feng Shui und Räucherstäbchen. Und jetzt würde ihnen also nichts mehr einfallen. Und das nächste wäre also Weihwasser. Und ob man da nicht irgendwie dran käme, so. Und es ist halt aus theologischer Sichtweise völliger Unsinn, weil Weihwasser nichts Magisches hat, gar nichts. Weihwasser ist etwas, das einen erinnern soll an Taufe, so.
Sag bloß, es hat eine symbolische Bedeutung.
Es hat eine es tut mir leid, wenn ich jetzt Leute desillusioniere, aber es hat eine symbolische Bedeutung. So, ja, dem Weihwasser selber wohnt keine Kraft inne.
Wer hätte das gedacht? Aber das kannst du doch hier zum Beispiel vor der Italienerin nicht sagen. Also da,
ich musste
da, wo ich herkomme, da
war das mit Stereotypen vorhin.
Ja.
So, genau. Und da würde ich gerne das bestätigen, Sarah, was du gerade sagtest, um Flo jetzt ganz brutal ins Wort zu fallen, aber was du gerade sagtest, fand ich total wichtig, weil sie mich halt auffragte. Also ich regte mich dann plötzlich tierisch auf und konnte aber nicht ins Wort fassen, was mich daran so aufgeregt hat. Und du hast das gerade sehr schön ausgedrückt, Sarah. Wenn man zulässt, dass etwas, das einen symbolischen Charakter hat, ja, von mir aus auch einen tief religiösen Charakter hat, also einen Charakter der Bedeutung für das eigene Leben oder der Bedeutung für die eigene Spiritualität, wenn man zulässt, dass das mit magischem Denken, ne, ich appliziere Weihwasser auf eine Wand und dann bleiben die bösen Geister weg. Wenn ich ein solches Denken zulasse, dann mache ich den Menschen, dem ich dann das Weihwasser beschaffe, den mache ich unfrei. Ja, weil ich nämlich verstärke, dass er erstens an die Existenz böser Geister glaubt und zweitens, dass ich verstärke, dass er an so etwas wie so eine Form von Sachmagie irgendwie glaubt. Ja, so, und das bedeutet ja im Endeffekt, was heißt das psychologisch? Das bedeutet, dass ich anfangen kann, Dinge, die mir passieren, nicht mehr mir zuzuschreiben, sondern externen Faktoren, ne? Also ich, keine Ahnung.
Verantwortung abgeben.
Genau, ich falle morgens, ich gehe aus dem Haus, ich falle auf die Fresse, die bösen Geister waren schuld.
Das, so sage ich mir das immer, ja.
Ja, so, nein, aber das, das ist jetzt nur so ein einfaches Beispiel, aber nehmen wir doch mal an, du leidest an Depressionen, ja, und das wird immer schlimmer und Depression ist ja auch nichts, du wachst ja nicht morgens auf und sagst, oh, ich habe Depressionen, sondern das ist ja ein schleichender Prozess. Aber anstelle dir vernünftig Hilfe zu holen und Unterstützung von jemandem, der Ahnung hat, fängst du an, das plötzlich bösen Geistern zuzusprechen. Das bedeutet, dass du dir selber Macht über dein eigenes Leben nimmst und damit auch Kontrolle über dein eigenes Leben und Verantwortung abgibst. Und das ist natürlich gerade im Falle psychischer Krankheiten im schlimmsten Falle tödlich, ja. Und das ist grauenerregend. Da sind wir wieder bei dem, was wir vorhin gesagt haben. Es nimmt den Menschen nicht ernst. Es nimmt den Menschen die Möglichkeit, Handlungsoptionen zu haben. Und es nimmt ihm möglicherweise die Chance auf Heilung. Und das ist all das, was dahinter steckt.
Weil man das Problem einfach immer wieder übertüncht mit diesen symbolischen Akten von magischem Denken. Also sei es jetzt irgendwie ein, also nicht jeder nimmt jetzt einen Talisman zum Beispiel so ernst. Für manche ist es ja auch irgendwie einfach nur ein nettes Gimmick oder sowas. Aber andere wiederum, also es kommt natürlich immer darauf an, es existiert auf einem Spektrum, wie ernst man dieses magische Denken nimmt. Und ich finde halt schon, jetzt, ich möchte diese Brücke wirklich bewusst schlagen. Es gibt bei den Impfgegnern, bei manchen, gibt es schon auch einen Zusammenhang zu Glauben. Und das ist jetzt Glauben an, also ich kenne auch Anthroposophen, die da sehr extrem drin sind, die halt sagen, okay, Rudolf Steiner hat gesagt, er lässt sich nicht impfen, also machen wir das jetzt auch nicht. Was du damit bewirkst, ist halt dann, du musst nicht mehr drüber nachdenken. Aber es ist ja immer wieder eine, also du machst dich abhängig von solchen, also entweder Aussagen oder Reliquien. Und eigentlich ist es immer wieder ein Aussetzen von, zu derselben Angst. So, du pinselst halt nur irgendwie, du überpinselst das halt. Und deswegen sehe ich da auch bei solchen Seancen oder so keine nachhaltige Arbeit, weil ja, da hat da kurz jemand was gesagt, was vielleicht beruhigend ist oder so, aber hat es das Problem wirklich gelöst? Naja, irgendwann kommst du vielleicht da drauf, nee, mir geht's jetzt wieder schlecht oder noch immer, vielleicht buche ich mal die zweite Sitzung oder so.
Ja, genau, und das ist, ja. Sorry.
Das wiederholt sich dann einfach und ist nicht nachhaltig.
Ja, und Marc wollte ja gerne in dieser Folge quasi die Grenze ziehen zwischen Spiritualität und Aberglaube, ne, oder zwischen Spiritualität und Esoterik und so. Und eigentlich, also ich höre jetzt so zu und eigentlich haben wir das jetzt schon. Also für mich, ich glaube, ist ganz einfach abzugrenzen. Es sind eigentlich zwei Spuren, denen man nachgehen kann und wenn die beide in dieselbe Richtung weisen, dann weiß man genau, auf welcher Seite man steht. Das eine ist ganz einfach Folge der Spur des Geldes.
Ja. Ne? Follow the money, ja klar.
Genau, also das ist das eine, was man immer tun kann. Ne? Um jetzt irgendwie spirituell, also um so eine erste Idee zu bekommen, also man, ne? Also so der Geist hier, der Spiritist oder so, der wird natürlich gerne, also der verkauft ja auch irgendwie eine Leistung, so, ne? Und ja. Genau, und in Klöstern zum Beispiel, wo man eine spirituelle Einkehr haben möchte, üblicherweise, also jetzt bei Benediktinerinnen oder Benediktinern, die sind von ihrer Regel her verpflichtet, Menschen aufzunehmen. Die nehmen dann zwar auch mal irgendwie gerne irgendwie einen Gastbeitrag oder so weiter, aber im Prinzip nehmen die dich auch einfach so für eine Woche und füttern dich durch und lassen dich da. So in demselben Kloster kann natürlich auch sein, dass sich irgendjemand, weil das Kloster muss ja auch leben, dann bei irgendeiner Gemeinschaft da einmietet und da, was weiß ich, irgendwelche Coaching und Dings da Angebote macht und dann auch wieder, was weiß ich, irgendwie das, wie hieß das nochmal hier, diese fünf Persönlichkeiten, das nicht Pentagramm.
Ja, Enneagramm.
Sowas dann zum Beispiel, solche Kurse oder sowas dann auch, kann man vielleicht auch.
Ja, so Fortbildung oder so.
Ja, genau, aber dann sind das häufig halt externe Angebote, da kann man auch wieder, wie gesagt, follow the money und du weißt Bescheid. Also zumindest weißt du schon mal besser Bescheid. So, das wäre die erste Spur für mich, die eigentlich schon, wie gesagt, sehr, sehr nützlich ist. Und das andere, und das ist dann jetzt eher selber ein spiritueller oder ein theologischer, wenn man es irgendwie, oder sogar ein psychologischer Grund, wenn man es jetzt irgendwie ein bisschen analysieren möchte, und dass es halt verabhängigt ist, ne? oder verstärkt es Abhängigkeit oder befreit es. Ja. So, und jetzt muss man natürlich dazu kaufen, Freiheit ist jetzt auch nicht einfach nur per se an sich geil. Weil Freiheit
ist anstrengend.
Ist halt auch anstrengend, ist todesanstrengend.
Ja, selber Entscheidungen treffen und so.
Ja, ja, genau, richtig so. Aber das ist, ich glaube, also wenn man die beiden Punkte im Blick hat, ne, also wo geht das Geld hin und bringt es, verstärkt es oder ruft es hervor, verabhängig, also Strukturen von Abhängigkeit oder ruft es in Selbstverantwortung und letztlich zur Freiheit. Also zum Beispiel ist es ist ja völlig, also es ist auch theologisch einfach der allergrößte Müll zu behaupten, ja, also hier, das wäre ja, da wäre, wenn der Tote mitbekommt, dass du hier noch eine neue Beziehung führst und so weiter, das wäre ja dann auch nicht so, also abgesehen davon, dass es halt einfach wirklich, also es ist einfach an jeder Stelle Mumpitz, weil das Draufversprechen ist ja, bis dass der Tod uns scheidet. Nicht darüber hinaus.
Genau. Aber klar, also da spielen jetzt auch in diesem speziellen Fall so patriarchale.
Ja, nein, natürlich ist immer das Patriarchat. Was denn sonst? So, es ist ziemlich einfach. Es ist wirklich eigentlich fast.
Naja, man kann ein Unterdrückungssystem sich basteln und follow the leader.
Nein, ich meinte das total ernst. Ich meine, es ist wirklich das, ne? Es ist absolut. Und damit ist eigentlich die Frage ziemlich leicht zu beantworten. Und da kann man jetzt irgendwie. Ja, weiß ich nicht. Und wenn du, Sarah, du sprachst jetzt irgendwie von Leuten, die jetzt im gegenwärtigen Kontext problematisch erscheinen oder dir problematisch, mir auch. Ich habe die übrigens auch tatsächlich auch im nächsten Familienkreis. Ich habe das Gefühl, in jeder Familie gibt es halt auch solche Leute.
Bei mir auch.
Ja, klar.
Ne? Ja, ja, genau.
Genau, und das ist halt vollkommen egal. Also mir ist es halt schon aufgefallen, dass es so egal ist, welches Glaubenssystem.
Argument hat auch gar keinen. Es geht eigentlich wirklich dann nur noch um Gefühl und so. Ne?
Das genau, es ist sehr, sehr viele Emotionen und Angst eben.
Ja, ja,
vor allem Angst.
Danke, genau. Danke, Angst.
Genau,
Angst.
Und da sind wir wieder beim großen spirituellen Punkt. Also ich versuche für mich persönlich immer die Unterscheidung zwischen Furcht und Angst beizubehalten oder mir immer wieder vor Augen zu führen. Also mich vor einer Sache zu fürchten, irgendwie ein bisschen Abstand oder ja, weiß ich nicht, Respekt davor zu haben oder so, ne? Oder eine gewisse Furcht, Ehrfurcht oder so, ist ja in Ordnung. Ja, ne? Weil es gibt ja auch Dinge, die sind ja fürchterlich. Ne?
Ja, evolutionär oder sind, genau. Also,
genau.
Ergibt
also Spinnen ja und so, das macht ja Sinn. Ja. Genau, richtig. Ja. Genau. Aber Angst, ja zum Beispiel Spinnen oder Höhe oder was auch immer. So. Ist ja, oder,
Spinnen sind manchmal aber auch ganz okay.
Ja, ich
finde. Ja, manchmal genau. Mehr Angst vor dir.
Ja, wie gesagt, also aber so. Aber Angst, also ein andauernder Zuschauen und quasi eine andauernde Hab-Acht-Stellung und wirklich nur noch quasi mit aufgestellten Nackenhaaren, so, das ist ja dann, und dann sind wir wieder bei Befreiung und Verabhängigung. Das ist ja nur dann auch das Gegenteil von Freiheit, ne? So.
Ja, ich würd da gerne ergänzen, wo ihr gerade schon sagtet, Freiheit kann unglaublich anstrengend sein. Wir hatten da mal, glaube ich, drüber gesprochen, so ein bisschen in der vorigen Folge, über geistliche Begleitung und Exerzitien. Und die Exerzitien sind ja nun so eine Praxis der geistlichen Einkehr. In ihrer Ursprungsform geht es bei Exerzitien um eine Art des sich Zurückziehens. Ganz zu Anfang, entwickelt hat das Ignatius von Loyola, ein Heiliger.
Auf die Art und Weise, ne? Aber gut, das kann man erst in der Folge nachholen.
Ja, vollkommen
richtig. Also, ne, jesuitische Exerzitien. Und die sind in ihrer Ursprungsform, sind sie 4 Wochen lang und man zieht sich zurück und versucht, eine Entscheidung zu treffen. Und in der Ursprungs-, in der allerersten Form geht es eigentlich darum zu klären, soll ich Priester werden oder nicht? So, und Ignatius möchte eigentlich sicherstellen, dass keine Menschen mehr voreilig diese Entscheidung treffen, ohne sich darüber klar zu sein, was da eigentlich alles so dranhängt.
Ergibt Sinn.
Genau, ergibt Sinn. Und das wird dann später ausgeweitet, also schon zu seinen Lebzeiten wird es dann zu einer Methode, um überhaupt Menschen durchs Leben zu helfen. Und dann gibt es auch irgendwann die langen Exerzitien, also die großen Exerzitien, 4 Wochen, und dem auch kleine Exerzitien, die kürzer sind. So, meine längsten waren bisher 7 Tage. Und ich mache, die letzten hatte ich jetzt, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren, und ich merke im Moment, dass ich mich da tatsächlich vorscheue, weil Exerzitien für mich immer bedeuten, dass ich im Zweifelsfalle, deswegen mache ich das ja, tatsächlich mit meinem Schöpfer irgendwie in Kontakt trete. Und das Dumme daran, wenn man sich mit Gott unterhält, ist, dass er einem irgendwann sagt, dass man irgendwas anders machen soll.
Ja, genau. Das so. Ist so vielleicht von dem Trott abweichen.
Ja, und also grundsätzlich ist es eine ganz, ganz große Gefahr, Gott zu fragen, und das ist ja die klassische Frage, Herr, was willst du, dass ich tue? Weil, wenn man die Frage stellt, sollte man eigentlich auch so ehrlich sein und die Ohren aufsperren und gucken, was da möglicherweise für eine Antwort kommt. Und die passt einem in aller Regel nicht.
Ja.
Ja, klar. Also das ist, das kann total schockend sein. Ich habe also jetzt
das
noch
war in jedem, kann sehr ungemütlich
ja,
sein.
Ja, in jeden Exerzitien hatte ich noch so ab Tag 2 oder 3 eine Phase, wo ich den Tag über im Prinzip Tränen verheult verbracht habe. Zur Warnung an alle anderen, das mag euch ganz anders gehen, mir geht das so. Nicht jeder, der an Exerzitien teilnimmt, läuft da irgendwann tränenüberströmt durch den Wald, sondern bei mir ist das so, dass es sich halt bei mir so äußert und dass ich dann also feststelle, okay, das ist eine ganz tiefgreifende Erkenntnis und an dieser kann ich jetzt nicht mehr vorbei. Ich habe diese Erkenntnis gewonnen, jetzt muss ich die irgendwie in mein Leben integrieren. Ich habe aber ja die Wahl, mich einer solchen Erkenntnis auszusetzen oder es nicht zu tun. Derzeit entscheide ich mich dafür, das nicht zu tun, weil es mir zu anstrengend ist.
Ja,
worauf ich aber
eine Entscheidung.
Genau, worauf ich aber raus möchte, ist, dass wahre Offenheit gegenüber dem Spirituellen, und das ist für mich der Kern von Spiritualität, ne, ist also wahre Offenheit gegenüber dem, in meinem Fall jetzt, oder in Floß in meinem Fall, gegenüber Gott, andere mögen es anders nennen, über dem, was mich transzendiert, über dem, was über mir ist, keine Ahnung. Ne?
Ja, oder halt noch einfacher, also Marc, du kannst Gott gerne behalten.
Ich behalte gerne
weil,
Gott.
In unserer, sagen wir jetzt mal, christlichen Sprache wartet auf dem Grunde des Selbst ja eben das göttliche Seelenfünklein oder wie auch immer die Mystiker das genannt haben. So, also bleibt es. Genau, also man kann das ganze Programm theoretisch auch völlig ohne Gott jetzt im christlichen.
Ja, ich merke das schon.
Fahren,
ja, ich
übersetze es geht,
das für mich ja
auch. Ja, genau, weil es geht, ich wollte es mal explizit machen, weil es geht natürlich, geht es einfach darum, dass du Gott zu fragen, was willst du, dass ich dir tue, heißt ja jetzt, wenn man es zu Ende denkt, christlich zu Ende denkt, weiß ich ja, was Gott will, dass ich tue, nämlich, dass ich zu meiner freien Entfaltung komme und das Leben habe und das Leben in Fülle habe, so, ne?
Mm, ja.
So, genau, also quasi, dass ich zu mir selber komme, das will Gott, dass ich tue, so.
Um mein,
ist nicht so einfach.
Genau, und um meinen Satz zu Ende zu bringen.
Sorry, jetzt Klammer zu.
Genau, danke. war ja wichtig. bedeutet also für mich, mich diesem Göttlichen auszusetzen, bedeutet die Bereitschaft zu haben, mich grundlegend zu verändern. Oder zumindest einen Teil meines Lebens mich grundlegend zu verändern und verändern zu lassen. Und das ist für mich ein ganz, ganz inhärenter Unterschied zu diesen ganzen Esoteriken und Abergläuben, weil da eben nur das bestätigt wird, was ich ohnehin schon immer für richtig gehalten habe.
Ja, ja, das ist so. Korrekt.
Und das ist halt bestenfalls einem Programm folgen oder einer Schule folgen oder
genau. Weiß
ich nicht, einer Lehre folgen oder einem Vorbild folgen, jetzt Steiner oder was, ne?
Ja, so, das also, war jetzt zum Beispiel.
Also nein, aber das ist ja sehr schön. Das funktioniert. Ja. Natürlich gibt es Hunderte, aber das funktioniert ja gut. Ne?
Das ist übrigens tatsächlich auch etwas, was ich möglicherweise etwas überheblich, aber was ich ganz gerne mal konservativen Kreisen vorwerfe, jetzt innerhalb der Kirche, dass sie sich halt eben genau dieser Selbstveränderung nicht aussetzen. Ja, genau. Hart zementieren, was sie immer schon für richtig gehalten haben und also Gründe finden, warum das stimmt.
Also ich kriegte da auch mal mit, so was es so für Gegenaktionen gab gegen Maria 2.0 oder sowas.
Ja, Maria 1.0.
Ja, genau.
Was übrigens mit einem Programmier-Background noch lustiger ist, weil sie also quasi sich selber als die Vorversion beschreiben.
Ja, aber
was
dann
total geil ist,
was Gutes verkaufen.
In der, genau, und in der Logik ist ja 2.0 das Update von 1.0. Das haben die einfach alles nicht begriffen.
Ja, genau, und ich finde, das macht sich dann so obsolet. Also wie gesagt, ich kann das im religiösen oder nicht religiösen Kontext, da gibt's immer dieselben Generationskämpfe, dass man, also das, was man irgendwie soziologisch auf eine Gesellschaft oder so beziehen kann, das kann man auch persönlich bei sich mal probieren, so welche, keine Ahnung, es fängt ja schon an mit, ich habe diese und jene Musikrichtung nie gemocht, also habe ich beschlossen, ich mag die mein Leben lang nicht. Jetzt kommt aber ein Stück, was mir gefällt. Das kann ich ja prinzipiell nicht mögen. Also sowas kennen halt Teenager, bis sie dann irgendwann so merken, so, also das jetzt nur mal so als leichteres Beispiel, so, ja, okay, es ist durchaus jetzt okay, wenn ich auch mal Hip-Hop höre und es gefällt mir und was bin ich denn jetzt für ein Mensch, da muss ich mir ja anders kleiden. Da fängt es aber dann schon an und wenn das so bei tiefgreifenden Entscheidungen, wenn das einen dann so komplett auf links dreht und man dann eventuell auch überlegt, so, wer bin ich eigentlich? Bin ich noch der Mensch, von dem ich dachte, dass ich es bin? Ich finde das dann anstrengend, aber im Endeffekt eine wertvolle Entwicklung, eine persönliche Entwicklungsarbeit. Und ja, also so, das meinte ich eben mit Getätschle auf dem Kopf bei so einer Seance oder so einem esoterischen Geblubber, habe ich halt oft das Gefühl, das ist wirklich so, dass man dann gesagt bekommt, so, ja, nee, hier, guck, dieser Heilstein, der sagt dir ganz genau, dass du das genau richtig machst, wie du es machst. Und das ist aber dann vielleicht gar nicht mal so gut.
Nee, überhaupt nicht. Klammer auf, das haben wir tatsächlich, wir haben ja mit den Hoaxillas mal, mal gecrossovert. Und da ging es ja genau, da ging es um irgendwelche heiligen Öle, also auch so einen abergläubischen Mumpitz.
Ja, ja. Genau.
Also genau so. Genau. Also, und das ist im Grunde, also das kann man auch da, also, ja.
Auch so ein Ding, ne? Also ich meine, das ist eine ich habe das nie ganz verstanden, wie das Christentum es geschafft hat, einen Ritus oder eine Tradition hervorzubringen, die es erfordert, Menschen auszubuddeln, also Verstorbene auszubuddeln und ihre Gebeine abzusägen und in kleine Filionen zu füllen. Ich verstehe, was dahinter ist. Ja, dass man also dem Göttlichen und da also dem Heiligen und dann damit auch dem Göttlichen möglichst nahe sein möchte. Das kann ich alles nachvollziehen. Aber irgendwie ist es schon schräg.
Es ist schon schräg. Ich muss da sofort an meinen Kollegen Ralf König denken, der ja diesen Comic gemacht hat, die Jungfrauen von Köln, weiß nicht mehr ganz genau. Und er hatte da Köln auch dargestellt im Mittelalter, so schön. Das war halt wirklich wie so ein Trödelmarkt. So, denn in jeder Ecke gab es irgendwie die Träne des heiligen XY und hier noch die Gürtelschnalle der heiligen Dingsbums. Und man würde halt da so richtig in der Szenerie, in diesen Bildern, an die ich mich erinnere, so zugeschüttet damit.
Wie war das, wenn man alle Splitter vom Kreuz Jesu zu einem Kreuz zusammenfügen würde, hätte man so ein Kreuz von 4x8 Metern? Also das ist, mal abgesehen davon, dass natürlich bei ganz vielen Reliquien irgendwie ihre Herkunft tatsächlich gar nicht gesichert ist.
Nee.
Ich fand das immer total, total lustig, und naja, ich sage lustig, ich meine eigentlich erschreckend. Flo und ich haben ja mal irgendwann, und vielleicht machen wir das auch mal irgendwann weiter, so ein bisschen mit Heiligen angefangen und ihren Viten, weil die tatsächlich durchaus also spannend sein können. Und beim heiligen Franziskus gibt es das, dass also zum Ende seines Lebens hin klar war, der wird heilig gesprochen. Da hatte niemand einen Zweifel dran. Das war völlig klar, der Typ wird heilig gesprochen. Okay. Jetzt wusste man also, er stirbt, und dann war also und es tut mir leid, Sarah, aber den durchaus geschäftstüchtigen Norditalienern.
Ja, ich wollte gerade sagen, irgendwas klingelt da beim St. Franziskus.
Ja, Franz von Assisi, ne? Den war halt klar, dass die Stadt, in der er sterben würde, würde halt die Stadt sein, die sich Franziskusstadt nennen kann, ja? Und die dementsprechend auf die nächsten 500 Jahre da ohne Ende Pilgerströme kriegen würde.
Seitdem wurde er am Lebensende nur rumkutschiert.
Ja, naja, das Gegenteil. Also er war auf dem Weg nach Hause, zurück nach Assisi. Und jede Stadt, wo er Halt gemacht hat, hat versucht, ihn zu behalten, bis er stirbt.
Oh Mann, ey.
Weil sie wussten, wir kriegen das. Und er hat dann also tatsächlich es irgendwie hinbekommen, nach Assisi zu gehen und da dann auch tatsächlich zu sterben. Aber das ist
rennend ist danach im
Sack. Ja, lass mich alle kriechend nur. Eher, aber also schon total krass. Und das ist tatsächlich also auch, wir waren da vom Kurs, vom Ausbildungskurs und haben dann da Exerzitien gemacht eben auch, ne, in Assisi. Und ich sag mal so, die hatten alle vollkommen recht. Also wer das mal gesehen hat, Assisi ist eine Reise wert. Für jeden, der das machen möchte und auch für jeden, der vielleicht gar nicht so unglaublich jetzt dem Katholischen oder dem Christlichen nahesteht, trotzdem ist es das wert, sich das einmal angesehen zu haben.
Notier mir das mal, ja.
Die Kapelle, ja, das ist Unsinn. Der Schrein, die Kirche, das Monument, ja, zweistöckig, ja. Das zweistöckige Monument, das sie also über dem Grab von Franziskus gebaut haben, ist brutal, unfassbar bunt, riesig, wirklich riesig.
Ich glaube, Bilder kenne ich, ja.
Und es gibt also so mehrere Orte. Er hat ja auch eine Kirche selber mit eigenen Händen gebaut. Da haben sie eine Kirche drüber gebaut. Man findet also eine Kirche in einer Kirche. Ist total
ja,
absurd.
Das wollte ich gerade sagen. Vielleicht habe ich das dann, vielleicht war ich da doch
schon mal. Portiuncula, ne?
Ja, ja. Ja.
Und weil also, das habe ich gesehen.
Es ist der Hammer. Und also da gehen natürlich jetzt nicht in Corona-Zeiten, aber sonst gehen da natürlich Millionen von Leute durch, ne? Mhm. Und das ist bis heute, ist das ein unglaublicher Geldstrom für Assisi natürlich.
Genau, also das ist, das sind ja immer die Gründe. Also Follow the Money gilt auch da natürlich. Und ich weiß aber auch, also zum Beispiel meine italienische Großmutter, die hat diese ganzen Wallfahrten gemacht, eben nach Assisi auch. Aber das war für sie zum Beispiel, also sie war religiös, ja, auf jeden Fall. Aber es war für sie auch eine gute Entschuldigung, einfach mal alleine durch die Gegend mit dem Bus zu juckeln, mit Freundinnen. Also
ich würde das vielleicht einfach an der Stelle noch mal deutlich machen wollen, ja. Wir können da vielleicht gleich noch mal kurz ein bisschen drauf gucken, dass auch und gerade die christlich-katholische Welt vor diesem, vor dem ganzen Spiritistischen und Esoterischen lange nicht gefeit ist. So.
Nee.
Aber was am Ende zählt, ist die Einstellung, mit der ich sowas mache. Ich kann nach Assisi fahren, mich mit Reliquien, also oder mit diesen ganzen Devotionalien eindecken, ja, und glauben, ich bin jetzt vor bösen Geistern gefeit. Oder ich fahre nach Assisi mit dem dezidierten Ziel, zu gucken, ob ich da vielleicht irgendeine spirituelle Begegnung haben kann. Ja, so, für mich persönlich war das sehr, sehr schwer, weil das ist einfach, also wenn da viele Leute sind, ist halt auch laut. Da irgendwie zur Ruhe zu kommen, ist wirklich schwer. In Klammern, es gibt in Assisi, in einem, ich glaube, es ist ein Olivenhain, da gibt es eine kleine Kapelle. Die haben morgens um 6.30 Uhr oder was, haben die ihre Frühmesse. In dieser Kapelle passen 12 Leute. Maximal, mehr nicht. Also auch ohne Corona 12 Leute. Und ich erzähle deswegen von, weil das war für mich der Inbegriff von zurückgezogener Religiosität und zwar sehr, sehr nüchtern. Ich fand das wirklich, wirklich cool. Wir sind da morgens hin. Man hat unser geistlicher Begleiter hat uns gesagt, die gibt es. Und wenn ihr das wollt, dann seid ihr frei, das zu tun. Und dann sind wir also zu zweit dann darunter gestoffelt in diesen Olivenhain und alleine, wenn man morgens, also wenn der Sonnenaufgang über diese Oliven zieht, ja, so, und man geht also da noch in so leicht nebelige Felder runter, ist an sich schon großartig. Und dann waren wir da also in dieser kleinen Kapelle, dann stoffelte da ein Franziskanermönch aus irgendeiner Seitentür, setzte sich an eine, wie ich bis heute glaube, Bontempi-Orgel und dudelte da die Lieder runter, ne? Das war ein kurzer Gottesdienst, der war vielleicht auch, glaube ich, nur eine halbe Stunde lang. Mehr war das gar nicht.
Comiczeichner-Moment, ja.
Aber das hatte eine Verbindung zu allem, zu Gott, Erde, zu allem. Das war ein tief religiöser, tief spiritueller Moment. Und er hat das einfach gemacht, weil er das für seine Aufgabe hielt und weil er wusste, ich kann Leuten damit was Gutes tun, fertig. Das hatte nichts von Kommerz. Da ging auch kein Geld rum, kein Geld, nichts.
Der fühlte sich beseelt und wollte das weitergeben.
Ja, und das haben die einfach jeden Morgen gemacht, fertig. Das war Teil ihrer ihres Glaubenslebens, so, ne? So, das war das krasse Gegenteil zu diesem Tourismusmagneten, diesem Monument über Franziskus Grab. Und also deswegen, für mich war das eine Form von Spiritualität und das andere war Geldtourismus, so.
Glückwunsch, dass du da quasi die Perle gefunden hast.
Guter geistlicher Begleiter. Ja. Matthäus, wenn du mich hörst, vielen Dank nochmal dafür. So, und wie kamen wir da jetzt hin? Also das ist
Reliquien, glaube ich.
Genau, richtig. Und also wo ich gerade sagte, dass eben auch die katholische Welt davor überhaupt so gar nicht gefeit ist.
Nee, gerade in Italien, wenn ich da irgendwie, also meine Eltern, also mein Vater kommt aus der Gegend, also ich glaube so, also Mittelitalien, sagen wir mal so. Und Reliquien waren da einfach immer am Start. Also das ist voll davon. Du kannst ja irgendwie keine 2 Meter gehen, ohne dass da irgendwie du über den heiligen Bordstein des sowieso fällst. Und es kann auch Spaß machen. Ich finde das auch nicht immer so super bitter zu sehen. Wie du sagst, es ist halt auch ein touristischer Grund, klar, ich habe mir auch schon mal mehrmals gedacht, so Menschen, die hier wirklich wegen Religion herkommen, tun mir ein bisschen leid, weil es ist wirklich wie auf dem Jahrmarkt. Also es ist ein Jahrmarkt für alte Leute zum Beispiel. Ich finde halt, wie gesagt, wie ernst nimmt man das? Ich finde, das hast du ganz gut gesagt, so mit welcher Einstellung geht man da hin und macht man das? Und um nochmal ganz zu Anfang zu kommen, also es ging ja um so bei dieser Seance, geht es ja um ein sehr ernstes Thema, nämlich den Verlust eines geliebten Menschen. Und da finde ich keinen Spaß zu verstehen, wenn es darum geht, will man der Person etwas verkaufen, will man die an sich binden. Das finde ich dann wirklich Zynismus, weil man da einfach diese sehr offensichtliche und plakative Verletzlichkeit, so hey, es sind trauernde Menschen, wer ist gerade irgendwie am sensibelsten? Das finde ich dann wirklich zynisch und auch in jedem Bereich einfach dann, verachtenswert, muss ich dann schon so irgendwie sagen. Und ich weiß ja nicht, mit welchem, also wie dieses Medium oder wie einzelne Medien drauf sind. Und es gibt sicherlich welche, die machen das nicht in böser Absicht, sondern glauben da selber dran. Aber
das ist zu befürchten, ja.
Ja, macht es halt im Effekt leider nicht besser für die Menschen, die da hinkommen und Hilfe suchen. So.
Also ich habe genau diesen Fall tatsächlich gehabt. Ist jetzt auch, glaube ich, 1,5 Jahre her. Da hatten wir bei uns in meiner Pfarrei, wo ich arbeite, hatten wir in der Corona-Zeit ein Gesprächsangebot unter Corona-Maßnahmen, ja, in der Kirche. In so einer kleinen Seitenkapelle konnte man die Türen so weit aufmachen und saß de facto draußen, aber eben so weit abgeschirmt, dass man sich unterhalten konnte. Falls Leute irgendwie da Bedarf haben, ein Seelsorgegespräch zu führen. Und ich werde morgens von einer Person begrüßt, die zu mir sagt, sie bräuchte einen Exorzismus. So.
Ach schön, guten Morgen.
Das war für mich auch eine neue Erfahrung an der Stelle. Okay. Und ich habe dann erstmal, was man als Seelsorger so tut, ne, erstmal hinsetzen, zuhören, wie ich gerade schon sagte, ne, hinsetzen, ja. Klappe halten, zuhören und gucken, was steckt da eigentlich dahinter und wo kommt denn das her und was soll das? Und nach tatsächlich nicht nur einem, sondern mehreren Gesprächen stellte sich dann irgendwann heraus, dass nicht die Person diese Idee hatte, sich einen Exorzismus zu holen, sondern dass das von ihrer, wie ich inzwischen erfahren habe, hart esoterischen Hausärztin gekommen war.
Ach du je.
Die hat ihr nämlich, das ist, die hat ihr gesagt, also die Patientin sei von Dämonen besessen, die man übrigens, Fun Fact, mit einer Infrarotkamera sehen könne.
Ach geil, so einfach ist das.
Ja, das war mir auch neu.
Ach, und ich Idiot, ich versuche die ganze Zeit irgendwie mit herbeirufen und so und.
Ja, nee, muss man nicht. Infrarotkamera draufhalten reicht. Und auch das, also um das vielleicht gleich einfach mal einzuordnen, ne, also aus unserer Perspektive heißt es nicht Patientin, sondern Klientin. Die Klientin ist diagnostiziert depressiv gewesen und ich vergesse jedes Mal, wie es heißt, wenn man Stimmen hört.
Schizophren.
Genau, ja, danke schön. Richtig, genau. Also die war diagnostiziert schizophren und hatte tatsächlich auch Behandlungen hinter sich und auch Behandlungen vor sich, die nicht angenehm sind und sein werden und waren. Und davor hatte sie Angst. Und mit dieser Angst hat sie sich an diese Hausärztin gewandt und die hat gesagt, ja, das brauchen Sie nicht. Und diese Hausärztin hat innerhalb dieser Behandlung dann anscheinend, so zumindest hat die Klientin mir das erzählt, auch gesagt, nee, Ihre Medikamente können Sie auch absetzen, wenn die Ihnen nicht passen und so.
Wow!
Ja, ist
das,
wobei...
Ist es nicht crazy, dass man, also kann man da nicht auch notfalls dissoziieren und so richtig noch mehr
schaden? Ja, natürlich, klar.
Ja, klar. Natürlich. Es kann unglaublich gefährlich werden. So, also ich,
aber das ist halt wieder mit Glaube und genau. So, also was jetzt die Hausärztin auch glaubt. Ne? Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, sich mit Glauben zu beschäftigen.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube sogar, das ist die wichtigste Sache, die uns
überhaupt,
in der wir gerade alle,
jetzt nicht religiöser, sondern
genau. Ja. Ja.
Aber merkt man, also daran merkt man vielleicht auch, wie verflucht gefährlich das ist.
Ja, klar.
Ja, also ja, im Zweifelsfall, die, also nochmal, ne, die Frau sitzt vor mir und erzählt mir also, was diese Dämonen alle mit ihr tun. Und das ist natürlich auch manchmal etwas schwer zu verstehen, weil die Sätze in sich, also miteinander keinen Sinn ergeben, so, aber das, was ich daraus verstanden oder glaube, verstanden zu haben, war, dass sie halt morgens aufwacht und erstens blaue Flecken hat am ganzen Körper. Und ihre Wohnung demoliert ist, ne? Also dann auch teilweise irgendwie speziell CDs sind da wohl irgendwie zerstört worden und solche Dinge. Und also die hat wirklich gelitten, die hat körperlich unter ihrer Schizophrenie gelitten. So und ja, und das wird ja ohne Medikamente schlimmer. So, und der wird jetzt gesagt, die kannst du weglassen. Und übrigens, was dir hilft, ist ein Exorzismus. Und also dazu muss ich jetzt hoffentlich keinem mehr was erzählen, warum es meistens eine wirklich, wirklich dämliche Idee ist, das in Betracht zu ziehen. Wir wissen auch gerade in Deutschland, dass, dass eben der Tod da durchaus die Folge sein kann und dass das auf gar keinen Fall für einen schizophrenen Menschen eine Hilfe darstellt. Und
nee, also ich glaube, genau diese Person, so wie ich das mitbekommen habe, mit solchen seelischen Störungen oder Krankheiten, genau die sind ja immer schon Klassikopfer gewesen für dieses, da brauchen wir einen Exorzismus. Und ich finde es tragisch, weil diese Patientin, die hat ja schon diesen verantwortungsvollen Schritt gemacht, die auch nicht, das auch nicht so selbstverständlich ist, mit so einer Krankheit zur Hausärztin zu gehen und dann sozusagen so, hier wird mir geholfen, weil klar, es ist die Ärztin und so. Und dann an so eine Person zu geraten, das ist einfach dann, da kriege ich halt irgendwie so ein, ist das unfair Gefühl.
Ja, ist es ja auch.
Die Geschichte hat tatsächlich ein Happy End, wenn ich das kurz anfügen darf, so für alle. Also sie hat irgendwann ganz konkret stand bei ihr also tatsächlich eine wohl körperlich auch nicht ganz schmerzfreie Therapie an, ne? So, und sie hat dann irgendwann den Mut gefunden, mit ihren diversen Therapeuten darüber zu reden und ist jetzt auch wohl dem Vernehmen nach wieder in Therapie. Sie ist bei mir nicht mehr aufgeschlagen. So, und was diese Ärztin angeht.
Ja.
Gucken wir mal.
Ja, die war jetzt bestimmt auch, ich würde sagen, die Ärztin war bestimmt hatte so eine Minderheitenmeinung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Therapeuten und so, du ja dann auch, also gesagt haben, ja, super Idee.
Genau, das haben wir nicht getan, das ist vollkommen richtig. Ja. Also als Seelsorger kannst du da natürlich auch nicht unglaublich viel tun, aber was du halt tun kannst, ist, wie gesagt, Klappe halten, zuhören.
Ja.
Du kannst die Ängste ernst nehmen, die diese Frau ja hat und vor bestimmten medizinischen Eingriffen habe auch ich Angst, also konnte ich das ganz gut nachvollziehen. Und auch mit ihr habe ich gemeinsam gebetet.
Ja.
So. Und ich meine sogar, ich habe ihren Rosenkranz gesegnet und habe ihr gesagt, das ist, also der hat natürlich jetzt keine magischen Kräfte oder so, habe ich zu ihr gesagt, aber was er sein kann, ist eine Erinnerung daran, dass Gott immer bei ihnen ist und sie nicht loslässt und sie nicht fallen lässt. Ja. So. Und ja, weil auch da wieder, ne, ich hätte natürlich jetzt auch den Rosenkranz segnen und sagen können, den hängen sie jetzt über ihren Türsturz und dann kommen die bösen Mächte nicht mehr nachts.
Ja, aber darum geht's ja nicht.
Genau.
Jedenfalls nach meinem Verständnis so. Nicht.
Ja.
Ja.
Aber auch übrigens, um das nochmal deutlich zu machen, ich sage das jetzt so, als wäre das so selbstverständlich. In dem Moment, wo ich da saß, habe ich auch überlegt, was sagst du ihr jetzt? Weil was ist denn, wenn dir der feste Glaube daran, dass dieser Rosenkranz sie vor den schizophrenen Anfällen bewahrt, tatsächlich dazu führt, dass er sie vor schizophrenen Anfällen bewahrt? Ja, so.
Weil das sowas seelisch.
Ja, und das ist ein krasses Einfallstor für solche Denkweisen.
Ja, das stimmt. So ein bisschen manchmal wie Dumbos Feder und so.
Ja. Ja, genau. Aber an der Stelle ist es für einen selber, oder also das ist ja dann wieder eine, das ist ja im Grunde ähnlich, wie sich jetzt über die Funksendung aufregen, was ja unser Aufhänger war heute so. Das ist ja dann doch, also am Ende hängt es ja dann doch quasi an einem selber und an dem, was man selber für überzeugend und glaubhaft und wesentlich.
Das denke ich auch, ist, glaube ich, so ein Fazit. Man kommt nicht drum herum, selber Entscheidungen zu ziehen, also selber Entscheidungen zu treffen, sich Sichtweisen zu erarbeiten. Und das ist halt nicht für jeden gleich einfach und das ist auch nicht zu jedem Zeitpunkt gleich einfach. denke ich mir mal. Aber es ist möglich. Also es ist der anstrengendere Weg, glaube ich, aber es ist der ergiebigere. Jetzt klinge ich auch schon sehr salbungsvoll. Aber es ist, ich wünschte halt auch, es wäre alles immer so viel einfacher, dass man auch immer total gelassen ist und man auch nicht so viel, ja, nicht so verletzlich und so weiter und so fort. Aber naja, letztendlich macht uns das halt zu den Menschen, die wir sind, auch mit unseren ganzen Ängsten und Schwächen. Und manche Sachen sind anstrengend, aber ich finde halt, die Lösung kann nicht sein, sich der Esoterik hinzugeben.
Ja, und es ist natürlich auch total verständlich, was da für Motivationen auch eine Rolle spielen, ne? Also dieses Sicherheitsbedürfnis, von dem wir vorhin auch gesprochen haben. Ja, also dieses Bedürfnis danach zu wissen, dass es eine Letztgewissheit gibt, an der ich mich orientieren kann. Ja, und etwas, das unverrückbar ist. Das, auch das erleben wir in Kirche ganz oft. Ja, das ist ein tiefer innerer Wunsch, eine tiefe Sehnsucht, die in jedem Menschen vorhanden ist, der Wunsch nach Sicherheit und nach Orientierung, und der ist total
Klammer auf, das ist halt auch, nur mit, wo du, weil du jetzt hier Kirche und so sagst, ne? Und Köln und überhaupt und sowieso, ne? Das ist auch, also das, was jetzt fürs Individuum gilt, das gilt natürlich dann jetzt auch für das Institut, jetzt leider, ne?
Ja.
Und dieser Wunsch nach Sicherheit und dieses Festkrallen an dem, was einigermaßen Sicherheit gibt, nämlich absehbare Macht. Ne? Hm. Was anderes ist es ja nicht so. Das ist ja auch das, was Kirche einfach jetzt gerade halt irgendwie auch an eins ihrer Enden bringt. Ne? Also ich bin fest davon überzeugt, dass das natürlich so nicht weitergeht. Und auch zu Recht, weil es halt einfach auch wirklich, wirklich krank ist, weil de facto ist ja kein Unterschied, ne? Ob jetzt ein Mensch sich an die Esoterik hängt oder eine Kirche sagt, wir haben es aber und wissen es aber und so war es ja immer schon und hast du nicht gesehen. Also dieser, weil es gibt halt, also wenn es gibt diese Sicherheit nicht. Ne?
Ja.
Es gibt nur eine Sicherheit, finde ich jetzt, ne, und das ist an deiner Geschichte, Marc, glaube ich, auch ganz, ganz deutlich geworden so. Ne, es gibt eine aufmerksame und was weiß ich, eine im weitesten Sinne liebevolle, weil absichtslose Begegnung, ne, und Begleitung so mal für so einen kleinen Moment, ne, das mag sich ereignen, ne, und das mag dann irgendwie vielleicht heilsam sein oder auch nicht so, aber sonst gibt es halt nichts, ne.
Das haben wir in der Folge zu geistlichen Begleitung nochmal. Genau, das haben wir in der Folge zu geistlichen Begleitung nochmal sehr deutlich gesagt. Ja, also das, deswegen heißt es Begleitung. Nicht vorwegschreiten, ich sage, wo du hin musst. Ja, sondern mit jemandem gehen, eine Reflexion anbieten, aber dem Gegenüber die freie Wahl lassen, was er damit anfängt.
Ja, okay. Also das leuchtet mir ein. Und ich glaube halt auch, dass dieser Aspekt des Begleitens, ob das jetzt irgendwie ein spiritueller Aspekt ist, ob man das jetzt spirituell macht oder therapeutisch. Ja, genau. Ich sehe ja, dass das anstrengend ist, aber ich sehe halt wirklich diese Verquickung, da möchte ich nochmal drauf kommen, zu diesen ganzen unausgesprochenen Ängsten während Corona und der Pandemie. Es gibt Möglichkeiten, wie man da angstfrei oder wie man da halt, naja, vielleicht nicht angstfrei, aber wie man damit umgehen kann. Man kann da sich Einstellungen zu erarbeiten, ich sehe aber sehr gerade bei manchen Impfgegnern, dass auch da das nicht gemacht wird, dass man sich da eben auf die sogenannten Schwurbler verlässt und deren Aussagen, die einem genau das sagen, was man gerne hören möchte eben. Und deswegen glaube ich, dass dieser ganze Aspekt Glaube und Esoterik und Spiritualität, auch Psychologie komplett unter repräsentiert ist in diesen ganzen Debatten, wie man jetzt...
Klar, weil immer auf Fakten abgezielt wird, ne? Auf
Vermeidung. Ja, genau,
es geht immer ums auf echte Fakten. Aber der Mensch ist halt leider wirklich auch, der ist ja so viel mehr Gefühl als einfach nur Ratio, ne?
Genau, also, und ich glaube, dass das alles...
total unterbelichtet.
Dass das totale Missverständnis ist, dass man da nicht weiß, wie man diese Leute abholt und immer nur sagt so, ja, aber man muss halt die irgendwie informieren und mit Fakten zuballern. Das stimmt für einen Teil der Leute, aber für einen großen anderen Teil ist es eben überhaupt keine inhaltliche Diskussion.
Und auch nicht der Punkt.
So. Nee, es ist überhaupt nicht
der Punkt. Sie haben Angst.
Sie haben tatsächlich Angst, wirklich echte Angst. Ne?
Und sie wünschen sich Orientierung. Ende. So, und offenkundig, und das kann man der Wissenschaft, also der Naturwissenschaft ja eigentlich auch gar nicht wirklich vorwerfen, die haben nie als Ziel gehabt, Leuten Orientierung zu geben. Das war nie ihre Aufgabe.
Nö.
Ja, so. Und jetzt wird es aber witzigerweise von ihnen verlangt. Und die stehen jetzt plötzlich vor einer Herausforderung, die sie nie hatten.
Ja.
Und einer Erwartungshaltung, die ihrem inneren Auftrag eigentlich auch tatsächlich ziemlich widerspricht oder zumindest nie Teil dieses Auftrags war. Und,
nee, genauso wie politische Entscheidungen zu treffen oder so.
Genau, richtig. So, und das ist ein neuer Komplex. Also das ist etwas, das hatten wir vorher so nicht, meinem Verständnis nach zumindest. Hm. Und das ist in der Tat so. Und deswegen gebe ich dir vollkommen recht. Man kann, oder euch beiden tatsächlich, man kann auf diese ganzen Verschwörungsideologien, die da irgendwie, die ganzen Schwurbler, ja, die ganzen Impfgegner und die ganzen Argumente, die da kommen, oder ja, Argumente in Anführungszeichen, das sind ja keine Argumente, die auf Sachdiskussionen hinzielen, sondern die einfach nur mit sehr, sehr vielen Worten zum Ausdruck bringen, ich habe eine Scheißangst. So.
Ja.
Und deswegen muss eine Antwort darauf tatsächlich so lauten, mach dir keine Sorgen, wir sind für dich da, ne? Wir sind alle eine große Familie. Du musst keine Panik haben, kannst die Stacheln wieder einfahren, das ist alles gut. So.
Ja, zum Beispiel. Aber das ist natürlich wahrscheinlich die anstrengendere Aufgabe. Man weiß ja auch nicht genau, was da für persönliche Ängste zum Beispiel sind. Sind es immer dieselben? Ich weiß auch nicht, ob es da ein Konzept gibt. Also ich habe da schon so drüber nachgedacht, als es so 2013 oder so mit Pegida und AfD und so losging, dass ich da relativ ähnliche Mechanismen gesehen habe, die ich jetzt sehe. Also jetzt natürlich nicht als einzige, das sagen ja sehr viele. Und man einfach da auch versucht hat, mit Fakten irgendwie zu kommen. So sowas wie, ja, Flüchtlinge sind doch nicht alles gefährlich und so. Ja, klar, faktisch untermauern ist natürlich jetzt nicht das Problem. Aber das Problem ist halt so, das ist es nicht alleine. Und ich finde halt, das ist, ja, da gibt's viel zu entwickeln. Also es gibt auch Sozialarbeit als Konzept oder sowas, um rechte Jugendliche auf dem Dorf in Sachsen oder so abzuholen. Also ich finde, die Leute haben halt manchmal schon auch eine krasse Arbeit, bei der sie alleingelassen werden, solche Sozialarbeiter oder vielleicht auch kirchliche Vertreter. Also ich weiß es nicht. Und ich würde mir wünschen, dass man da ein bisschen einen Hebel findet und dass man nicht nur irgendwie immer auf dieser, ja, auf diesen Fakten und sachbasierten Diskussionen irgendwie, also sich da zurückzieht.
Weil das, Entschuldigung, wenn ich das noch dazulegen darf, weil das halt vor allem auch einen etwas stark befördert, also wenn ich mich auf Fakten zurückziehe, also auf etwas vermeintlich Objektives, und sagen wir von der Person, die vor mir steht, absehe und mich nur noch auf die meinen vermeintlichen Fakten oder die anderen geglaubten vermeintlichen Fakten, so, dann ist man ganz schnell im Denken und auch im Fühlen und auch in der eigenen Weltwahrnehmung. Das merke ich übrigens bei mir selber auch. Und das lässt mich regelmäßig wieder schlucken und auch innehalten. Da bin ich ganz schnell bei diesem Freund-Feind denken, so. Mhm. Ne? Also wir hier vernünftig und dann die da, die Irren. Ne? oder jetzt nicht nur die Irren, sondern halt auch die bedrohlichen Irren. Ne? Mhm. Und das ist halt echt, das ist echt sehr verhängnisvoll. Also
ja, also ich glaube ja auch, dass nicht jeder so die Gelassenheit haben muss, so zu sagen, okay, ich setze mich mit diesen Leuten noch auseinander, diesen Andersdenkenden. Da geht's mir so in erster Linie darum, will ich da Energie investieren oder nicht? Aber wenn nicht, dann will ich halt eben auch nicht da rumpoltern. Ich ziehe mich dann zurück. So. Und ich kann auch nicht immer das Gespräch suchen oder so bei so sehr, sehr, sagen wir mal, bei so Extremisten, die einen dann auch sofort beschimpfen oder so. Gibt auch Situationen, wo ich sage so, nee, das tue ich mir nicht an oder so. Ich kann die Leute auch verstehen, die sagen, die sind dann ausgelaugt. Aber es braucht von irgendjemandem, kann denn irgendjemand irgendeine Strategie haben auf dem gesamtgesellschaftlichen Kontext? Also zum Beispiel das, was du meintest mit dem irgendwie, ihr braucht keine Angst haben oder sowas. Wissenschaftskommunikation, was irgendwie Pandemie angeht, die kann man schon auf die ein oder andere Weise machen. Mhm. Und wenn man jetzt irgendwie alle zwei Tage irgendwie eine neue Clickbait-sensationalistische, überhaupt noch nicht bestätigte Aussage raushaut, weil es dem Journalismus generell auch gerade nicht so gut geht, dann ist der Effekt natürlich auch immer so, oh, ich klicke mit Panik auf die Artikel oder so. Also ich sage das jetzt mal ganz pauschal, es gibt da so einige Stellen, die das machen. Ich finde, man könnte das halt schon auffangen. Ich finde, man hat sich zu wenig auch um diese Kommunikation gekümmert. So.
Also ich habe die Befürchtung, dass das nicht mit einer einzigen Antwort getan ist. Nee, also,
das ist ja meistens nicht.
Ja, also auf mich macht diese ganze Fake News Kommunikation immer den Eindruck, als wäre sie omnipräsent und überall. Und das ist, ja. das gibt mir ein Gefühl von Machtlosigkeit. Ja. Und ich weiß auch gar nicht, wo ich anfangen soll. Und als Ex-Lehrer lande ich natürlich immer wieder bei Schulen, ne, und sage dann, ja, die Schule müsste das eigentlich auffangen. Das ist wahrscheinlich ein Puzzlestück, ein Baustein. So.
Genau.
Also, ja, ein zweiter, ich weiß nicht, ob ihr die Gruppe Wir sind hier kennt.
Ja, die kenne ich, der bin ich gerade, ja.
Genau, richtig. Also was die halt machen, ist, die nutzen den Facebook-Algorithmus. Das heißt also, da kommt so eine Paniknachricht, ne? Keine Ahnung, wir werden hier alle von keine Ahnung wem überrannt, zuletzt Afghanen, ne? So, wir werden also von denen jetzt überrannt hier und dann postet einer aus der Gruppe, postet einen sehr, sehr sachlichen Kommentar zu diesem Artikel. Und alle anderen bei Wir sind hier klicken auf Gefällt mir, was dafür sorgt, dass dieser Post der erste ist, den alle sehen, die diesen Artikel anklicken. Und das heißt also, die erste Konnotation und das erste, was man liest, wenn man diesen Artikel anklickt, ist ein Kommentar, der das Ding sachlich einordnet.
Genau, das war ein bisschen so, also nicht auf demselben Niveau, aber das war der Hintergedanke bei meinem YouTube-Kommentar. Mhm. Weil ich halt auch immer denke, so naja, ich schreibe das jetzt nicht auf Facebook sowieso nicht. Ich schreibe jetzt nicht was für den eigentlichen Adressaten, also schon auch ein bisschen, aber hauptsächlich auch so für die anderen. So, man trickst da Social Media aus mit ihren eigenen Waffen und so. Ja, da hier, also wir sind hier, die haben halt diese Technik gewählt. So, aber ich finde es halt auch irgendwie krass, dass das so auf einem individuellen Level eigentlich immer
funktioniert. Es ist auch super anstrengend.
Funktioniert.
Also was du alles machen musst, das ist genau das, was ich meine. Ne? Also am Tag kommen da irgendwie 5000 solche bekloppte Nachrichten raus und da soll jetzt eine Gruppe mit 400 Mitgliedern, oder ein paar mehr haben sie, glaube ich, dann doch schon, aber selbst mit einer relativ großen Anzahl an Mitgliedern sollen die darauf jetzt reagieren? Boah, also da ist mir meine Lebenszeit so schade für.
Ja, genau. Und ich fand zum Beispiel so am Anfang auch ein anderes Beispiel. Ich fand es spannend, wie die Kommunikation sich in diesem Corona-Update-Podcast vom NDR mit Drosten und Zizek entwickelt hat, weil Christian Drosten war am Anfang noch sehr anders im Tonfall. Also der war wesentlich ruhiger und gelassener und auch sehr nüchtern und man hat es doch, also bilde ich mir zumindest ein, jetzt so gegen Ende gemerkt, dass er halt auch sehr darauf achtet, auf jeden einzelnen Satz, weil er nicht unter Kontrolle hat, wie das nachher auf eine Schlagzeile verkürzt wird. Und ungehalten, weil man halt einfach nicht auf die Wissenschaft hört und Monat X vergeht und das habe ich doch eigentlich alles schon mal gesagt und dann wird er unruhig und so weiter. Und ich merke halt, dass diese unruhige Kommunikation oder diese innere Angespanntheit sich da schon auch so ein bisschen auf mich übertragen hat, dass ich so gemerkt habe, so, oh, okay, ich ziehe mir jetzt so seine seine Sorge rein und so und versucht das dann halt wieder auf meinen individuellen Level zu bringen, so für mich und das so einzuräumen und zu sagen, ja, okay, aber was kann ich jetzt tun? Und diese Panik, diese sehr, 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 sehr krasse Panik, die wendet sich ja auch eher an die Ungeimpften und so, dass die jetzt mal nicht so gelassen sind. Also Kommunikation ist schon da auch echt machtvolles Instrument. Und ja, ich verstehe nicht, warum man das so lange nicht auch in der Politik und so, die ganzen unklaren Botschaften, das macht unruhig.
Ja, ja, und halt auch die so einfach nicht, die ja.
Sorry. Also, das war es eigentlich schon.
Ja, also halt auch wirklich bis an höchste Stellen, ne? Also dann so Aussagen wie, also am Ende dieses Winters werden dann alle entweder geimpft,
genesen oder gestorben sein.
Genesen oder gestorben sein, so, ne? So, also das ist, ja, also, ne? Ich meine, haha, hahaha, hahaha, ha, ha, aber ich meine, das hört jetzt jemand, der halt wirklich Angst hat, für den hört sich das natürlich total zynisch an, ne?
Ja.
So,
für der erstmal Angst gucken, vor, so für wen so. Galt das denn? So,
genau, ja, und nein, und das ist halt, wie gesagt, also an der Stelle Kommunikation, also ich glaube einfach bewusste und vernünftige Kommunikation ist alles. Und für mich hat das so zwei Spuren. Das eine ist halt wirklich so, dass das, was wir jetzt gerade hatten, also ein grundsätzliches viel zu faktenbasiert und viel zu wenig wirklich menschlich, so im Sinne von, ja. Mensch ist ja viel mehr als einfach nur so. Das ist das eine. Und dann ist das andere, da muss ich gerade schon dran denken, als du, Sarah, sagtest, hier Clickbait-abhängiger Journalismus. Mhm. Also überhaupt klickabhängiger.
So.
Ja, nein, nein, pass auf, ja, aber das ist, ich glaube, dahinter verbirgt sich natürlich etwas, was nochmal an sich eine Krise ist und was an, oder sagen wir mal, krisenhaft ist, nur leider sehr langsam krisenhaft ist. Und das ist halt einfach die gesamte globale Welt und auch Wirtschaftsstruktur. Weil die, finde ich jetzt, ne, weil die Art und Weise, also dass so etwas überhaupt entstehen kann, dass man es sich leisten kann, quasi vom allgemeinen Menschlichen abzusehen, aufgrund von wie halt der Hase läuft, und der Hase ist dann ein Zahlenhase und kein Menschenhase, ne? Das ist halt ein Problem, so, ne? Weil Zahlen
ja,
und Menschen
BWL-Sicht, am Ende. Halt, ja.
Ja, nein, meine Zahlen und Menschen passen am Ende halt dann doch nicht mehr so gut zusammen. Und das, und das sieht man ganz genau. Also die Faktenversessenheit, die auf der einen Seite, die jetzt schwierig ist, und auf der anderen Seite quasi auch der wirtschaftliche Druck in der Kommunikation. Oder der vermeintliche wirtschaftliche Druck,
genau,
in der Kommunikation, und der dann auch zu einer Gehetztheit. Ja, also das ist alles, das ist halt einfach todeskomplex.
Ja, genau. So. Ich denke halt auch, man kann das nicht mit einem Schritt so lösen, aber es spielt halt sehr, sehr auch damit rein, dass manche Menschen dann eben nicht das gut für sich einräumen können. Und ich will jetzt gar nicht sagen, so, hier XY ist schuld und das Individuum hat überhaupt keine Verantwortung daran, wie Sachen verstanden werden. Also ich kenne das ja so ein bisschen, um das so auszuholen, so wenn ich einen Comic mache mit einer gewissen Pointe und die wird nicht verstanden, dann muss ich halt erstmal gucken, lag das jetzt da dran?
Weil das Ralf-Bute-Syndrom,
so, ja? Ja, so genau. Ja, das haben wir alle. Das ist halt klar, je mehr Leute du hast, also das ist halt wirklich so, je mehr Fans oder je größer die Leserschaft ist, bei Ralf ist die ja gewaltig, desto mehr kommen halt, also desto, sagen wir mal, intellektuell divers kommt es daher, das finde ich gar nicht abfällig. Man versteht halt gewissen Humor oder man versteht ihn nicht, aber desto mehr Leute kommen daher, die sagen, ja, verstehe ich nicht. Und ich kann jetzt gucken als Kreative, die diesen Gag rausgehauen hat, lag das jetzt an mir hauptsächlich? Lag das jetzt daran, dass ich das mal wieder total verschachtelt gedacht habe, diesen Gag? Oder liegt das jetzt an dem Verständnis von diesen Personen und so? Und um diese Frage zu beantworten, muss ich mich halt mehr damit beschäftigen. Das ist halt dann auch wieder eine komplexere Sache. Und da muss ich halt irgendwie gucken, manchmal komme ich zum Schluss so, ja, nee, also das war jetzt hier ein ja, eine Banane an Leser, die das nicht verstanden hat. Und alle anderen haben es verstanden. Oder manchmal sage ich, ja, okay, nee, der war daneben, der Gag. Und so ist das halt eben auch immer wieder so darauf zurückzuführen. Man muss es halt individuell für sich auch einräumen. So, da kommt man nicht drum herum, diese ganze Kommunikation. Und was halt Esoterik angeht, also nochmal darauf zurückzukommen, das nimmt es einen halt ab. Also du kannst halt sagen, so, ach, diese ganze anstrengende Arbeit, ja, das, hier, nimm dieses Einhornpulver, es wird dich glücklich machen.
Und es bewahrt dich halt.
Kann sich nicht anstecken.
Nochmal, es macht es halt einfach, ne? Und es bewahrt dich vor dieser anstrengenden, wie du schon sagtest, Tätigkeit der Selbstreflexion.
Und diese anstrengende Tätigkeit der Selbstreflexion, die führt ja noch nicht mal zu einem sicheren Ende. Ne?
Nee,
also gerade nicht, sondern es hilft einfach nichts. Du musst am Ende jetzt in deinem Fall Sache einfach aushalten, dass es Leute gibt, die dich scheiße finden, ne? Oder die deine Witze nicht verstehen. Also, ne?
Ja.
So, und das ist natürlich einfach auch persönlich lästig bis schwer, ne? So.
Ja, aber letztendlich, wenn ich so, ich sag mal von mir selbst aus, wenn ich so eine bestimmte Einstellung gefunden habe, die ich für mich gefunden habe, dann kann mir niemand mehr was.
Ja, also ja genau, aber da muss er halt erstmal, ja.
Genau, da muss man erstmal hinkommen und das ist nicht immer leicht.
Ja, und das und vor allem, du kannst auch leider nicht da bleiben, ne?
Nee.
Also du kannst dich nicht punktförmig machen und dann bist du nur noch dieser sichere Standpunkt, ne?
Genau, das, also es wird immer wieder neu, auch was meine persönliche Entwicklung angeht und so, das wird immer durcheinander geschüttelt und dann muss ich mich erstmal wieder neu sortieren. Klar ist das mega.
Das ist halt das mit dem Menschen.
Genau, und jetzt vielleicht noch als letzte, keine Ahnung, Fußnote dazu. Wie gesagt, ich war ja dann auch mal in einem früheren Leben Lehrer an einem Berufskolleg und da ist mir sehr deutlich geworden, dass Menschen auch einfach gar keine Zeit haben für sowas.
Ja,
also wenn du
also
das,
genau.
Wenn du mit deiner 20. alleinerziehenden Mutter gesprochen hast, die, weil sie muss und weil es nicht anders geht, ihre Ausbildung zur Fachkraft Schutz und Sicherheit macht. Ja, das sind also die nachts rumfahren und Gebäudesicherheit machen, Schließdienst machen. Das sind diejenigen, die in der Bahnsicherheit arbeiten, Werkschutz und solche Sachen, ja. Oder Ladendetektive. Und die haben richtig, also es gibt diejenigen, die haben gute Firmen erwischt und es gibt richtig, richtig beschissene Arbeitszeiten und richtig beschissene Arbeitsumgebung und also die zahlen auch in Teilen einen Dreckslohn. Das mag inzwischen anders sein, ist ja auch schon ein bisschen her, dass ich da Lehrer war, aber damals war das zumindest wirklich, also ne, es gab 20%, die haben es gut getroffen und der Rest saß da also vor mir und wusste eigentlich nicht genau, warum sie diesen Job jetzt machen.
Ja, also genau, so
oft
Kapitalismuskritik
aus.
Am Ende des Podcasts.
So, ich wollte das unbedingt noch dringend.
Nur warte ab. So, und dann hast du also diese Person, die also wirklich nun genug Ärger in ihrem Leben hat. Und die soll sich jetzt auch noch mit so etwas wie der Frage, welchen Informationsquellen kann ich eigentlich Vertrauen schenken, beschäftigen. Von der erwartest du, dass sie versteht, was eine Inzidenz ist und die eine verantwortete Entscheidung trifft. Schicke ich mein 7-jähriges Kind in die Schule oder tue ich es nicht? Melde ich sie vom Unterricht ab oder nicht? Kann ich gar nicht, weil dann kann ich nicht mehr arbeiten gehen.
Genau. Ja, außer Schulpflicht.
Das ist der Horror.
Abgesehen davon, ja. Ja, so, und jetzt hast du also, und von denen erwartest du das jetzt. Ich erinnere, ohne meine arme Mutter da jetzt zu sehr reinziehen zu wollen, aber am Beginn der Pandemie, da muss sie jetzt leider durch, am Beginn der Pandemie hat sie mir eine Nachricht geschickt, ne, eine WhatsApp-Nachricht, und ich habe die Befürchtung, dass ziemlich viele Menschen das nachvollziehen können, die also auch von ihren Müttern solche Nachrichten bekommen haben, wo sie also ein Interview gefunden hatte auf YouTube. Da wussten wir alle noch ziemlich wenig über die Pandemie, was sie ist, wie schwer sie ist, ob es ein Problem ist oder nicht. Ne? Das war also irgendwie 3 Fälle in Deutschland irgendwie gemeldet und alle guckten so, na, passiert da jetzt was oder passiert da nichts? Und ich kriegte dann also dieses Video und das war Eva Herrmann.
Oh nein.
Im Gespräch mit diesem ehemaligen SPD-Mitglied, wie hieß denn der noch? Dieser vermeintliche Arzt.
Ach Gott,
wir reichen ja. wir reichen das nach. Auf jeden Fall diese auch so ein seltsamer, schräger Typ. Und also im Kern haben sich zwei Corona-Leugner über die Pandemie, also die nicht existierende Pandemie, unterhalten. Und ihr Kommentar dazu war, na, das ist ja auch interessant. So, ich habe dann ungefähr 3 Stunden gebraucht, um mich abzuregen, und dann habe ich ihr eine Nachricht geschickt und gesagt, liebe Mutter, so spreche ich sie nicht an, aber liebe Mutter, ich glaube, das ist keine vertrauenswürdige Quelle. Versuche hier den von dir, Sarah, gerade schon angesprochenen Podcast von Drosten. So.
Ja, habe ich auch sofort meiner Mutter, die nie sowas hatte, aber habe ich
so und das, an das gegeben. Und das Spannende, und ich meine das jetzt gar nicht despektierlich oder arrogant oder überheblich, das Spannende war ihre Reaktion auf genau diesen Link-Hinweis, auf den Podcast-Hinweis. Und der lautete folgendermaßen, ich weiß es noch wie heute: Es ist aber auch unglaublich schwer zu wissen, wem man vertrauen kann und wem nicht.
Ja.
So, und jetzt müssen wir uns einmal kurz vor Augen führen, dass es ja uns, den angeblichen Digital Natives, über deren Existenz man ja trefflich streiten kann, dass es uns ja schon schwerfällt, rauszukriegen, was ist eine vertrauenswürdige Quelle und was nicht. Wir kennen Begriffe wie Clickbait, ja, das haben wir einigermaßen verstanden. Wir haben verstanden, dass es so etwas gibt wie Facebook- und YouTube-Algorithmen und dass dir das angezeigt wird, was dich in so eine bestimmte Ecke drängt, ne? Und dass also dann auch sowas wie Effekthascherei eine ganz große Rolle spielt. Aber die Generation über uns ja nicht.
Nee, die also, wissen auch nicht, dass Eva Herrmann irgendwie schon lange abgestürzt ist.
Genau, und das schlimmste Clickbait, das die kennen, ist die Bild-Zeitung. Und die kann man kaufen oder auch lassen, ja, so. Aber denen ist ja, die standen nie vor der Entscheidung und vor der Herausforderung, rauszukriegen, welche von den ganzen Informationen, die auf dich einballern, sind jetzt ein Problem und was nicht. Das Einzige, mit dem die sich haben auseinandersetzen müssen, sind diese 5-Minuten-Werbeblöcke auf den öffentlich-rechtlichen Sendern. Quatsch, auf den privaten Sendern. Ja, obwohl jetzt auch auf den öffentlich-rechtlichen. Und also da wusste man, das ist Werbung. Da war vorher der Hinweis, jetzt kommt Werbung, und nachher kam der Hinweis, jetzt ist Werbung vorbei. Und da wusste man, dazwischen sind kommen Informationen, die im besten Falle nur ein bisschen übertrieben sind. Aber jeder weiß erstens, dass Werbung ihn unterbewusst beeinflusst, und wir nehmen das alle hin und können damit irgendwie einigermaßen gut leben. Und zweitens wissen wir, dass nicht alles stimmt, was in der Werbung gesagt wird, und dass nur weil es im Fernsehen läuft, muss es noch lange nicht stimmen.
Wobei ich selbst da würde ich das einschränken, weil ich verdammt viele Leute kennengelernt habe, von der Schulzeit bis jetzt, die nicht unterscheiden konnten, dass die zum Beispiel Schauspieler in der Lindenstraße nur schauspielen oder so. Oh. Also es gibt noch diese Menschen, die halt auch nicht Reality-TV verstehen oder halt überhaupt das Konzept Menschen in Seifenopern oder so, also Lindenstraße, weil es irgendwie so deutsche Leute war, das wirkte dann so näher. Medienkompetenz, Punkt 3468 in dieser ganzen Schwierigkeit. Und finde ich auch, sollte ein Schulfach sein, an dem die LehrerInnen auch alle selber teilnehmen.
So, oh ja.
Ja, wir haben es also, ja eben auch von Hausärzten.
Möglicherweise habe ich mich da jetzt etwas weit aus dem Fenster gelehnt, und du hast natürlich vollkommen recht, dass es das Problem eigentlich immer schon gab. Es hatte nur nie den Anschein einer solchen Gravitas, ne? Also wenn du jetzt geglaubt hast,
dass die gerade ungünstig.
Ja, also dass wenn du halt glaubst, dass die Lindenstraße echt ist, ja gut, was ist die Konsequenz für dein Leben? Das ist nicht schlimm.
Ja, genau. Da fällt mir die Konsequenz ein. Die Geschichte, weshalb ich das weiß, ist, weil wir hatten an der Parallelschule den Schauspieler, siehst du, ich kenne den Namen schon auch nicht, der den Klausi Beimer gespielt hat. Und der hat irgendwann mal vor 100 Jahren, der hat da mal einen Nazi gespielt. Also Klausi Beimer ist Skinhead gewesen. Und dann wurde er verprügelt auf der Straße.
Oh.
Das hatte eine Konsequenz für den Schauspieler.
Ups.
Ja.
Ja, okay.
Tja.
Okay, gut. Ich ziehe meine Behauptung zurück und behaupte das Gegenteil, dass es also immer
schon ein Problem gab. Aber ich weiß natürlich, was du meinst.
Aber ich glaube, ich komme mit der Behauptung davon zu sagen, dass es mehr geworden ist. Und ich glaube, es ist schwieriger geworden, das zu trennen. So.
Weil wir alle Sachen auch hören wollen. Also ich will auch am liebsten Artikel lesen, so Corona ist vorbei, alles super, morgen geht's weiter, ey. Also würde ich mit Kusshand nehmen, so. Aber Also dasselbe gilt natürlich auch fürs Gegenteil. Man muss jetzt nicht irgendwie jedes Endzeit-Szenario dann so unterschreiben und so. Auch das, ja. Aber es ist halt einfach aus, es gibt so viele unterschiedliche Gründe, weshalb es gerade schwer ist. Und deswegen, ja, Esoterik, aber jetzt, also früher war ich da, war mir das alles egaler. Da habe ich gesagt, ja, okay, die Freundin hier steht auf Edelsteine und so. Ah, lass mal machen. Hab dann, die man nicht berühren darf. Und wenn sie aus dem Zimmer war, habe ich eigentlich alle angefasst. die entladen. Was, weiß ich nicht, weil schwieriger Teenager. Aber früher war mir das alles
wer,
egal.
Wer von euch beiden jetzt?
Ich, aber vielleicht sie auch, ich weiß es nicht, so, sie hat mir nie was getan. Es tut mir leid, Eva, falls du das hörst. Die Edelsteine waren alle unaufgeladen, nachdem du wieder reinkamst. Auf jeden Fall, mir war es egal früher oder egaler, hab immer die Augen verdreht. Und jetzt, wie du so schön sagst, jetzt hat es halt eine Gravitas. Jetzt merkt man so, nee. Also das war natürlich auch, wenn man so überlegt, durch die Menschheitsgeschichte durch war es eigentlich schon immer ein Problem. Aber jetzt fällt mir das eben auf.
Ha.
Und jetzt?
Genau, jetzt. Mir ist so danach eine Hoffnungsbotschaft am Schluss zu finden.
Ja, also ich finde, es gibt Hoffnung. Ich finde, es gibt halt auch sehr viel Aufklärung zu diesen Themen. Ich finde schon, das hat schon auch zugenommen. Dass man sich dieses Problems bewusst wird, also immer mehr, und dass man jetzt so langsam drauf kommt, so hey, nee, Esoterik ist eben genau nicht nur irgendwie nicht sowas zum Augenverdrehen und persönliche Entscheidungen und so. Ich finde, da gibt es schon langsam, also vielleicht zu langsam, aber es gibt immerhin einen Wandel in der Erkenntnis dazu.
Und ich würde gerne, mir fällt das nämlich gerade ein, weil wir haben es eigentlich gesagt, aber ich würde es gerne tatsächlich nochmal am Ende nennen. Ihr da draußen, wenn ihr versucht zu unterscheiden, ob etwas spiritueller oder esoterischer, spiritistischer Natur ist, dann nehmt euch zum Beispiel Floßworte und fragt euch, wer kriegt das Geld am Ende? Ja, und vor allen Dingen
oder
viel.
Verabhängigt es oder befreit es, ne?
Genau.
Oder macht es ängstlich oder ja.
Sind es Floskeln und leere Platzhalter oder nimmt es euch ernst in dem, was ihr gerade durchmacht, in euren Emotionen?
Genau. Also so gebt besser all euer Geld mir. ich mach dann lustige Comics draus, hoffentlich, die man verstehen kann oder nicht. Wenn ich die Gags richtig konstruiere. Ansonsten, ich kann auch gerne irgendwie so euch Einhorn, Kristalle oder sowas selber backen oder so. Also dann bringen die euch zu lachen und das hat auch Wert.
Genau, wenn das alles nichts nutzt, tretet einfach nicht aus der Kirche aus und gebt damit dem Marc und mir weiterhin Geld. Wir machen dann die bestmöglichen Beerdigungen. Ne?
mit dem besten Partygefühl. Ja.
Ihr wunderbaren Lieben da draußen, ich glaube, das nehmen wir jetzt mal als Schlusswort, auch weil ich mir ein bisschen Sorge mache, dass, wenn wir jetzt nicht aufhören, es sehr, sehr seltsame Formen annimmt.
Auch Längen möglicherweise.
Berechtigte Ängste, wir müssen dich ernst nehmen.
Liebe Sarah, war mir, und ich glaube, ich spreche für mich und Flo an dieser Stelle, ein inneres Fest. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst.
Ich danke euch, dass ihr mich als so absolut Laien auf diesem Gebiet eingeladen habt und auch so viel habt quasseln lassen. Danke, danke. Ich habe tatsächlich viel mitgenommen aus diesem Gespräch.
Dann. Wow, es geht ja runter wie Öl. Meine Güte.
Total.
Dann würde ich ganz gerne, bevor wir, weil wir sind ja dann doch ein bisschen in der Tradition verhaftet, Flo dann die Schlussworte spricht, so wie immer, würde ich gerne noch eines ganz kurz sagen. Wenn euch das Bedürfnis packt, uns zu kommentieren oder uns Dinge zukommen zu lassen, die ihr denkt, fühlt oder uns mitteilen möchtet, dann tut das bitte total gerne. Seid euch aber bewusst, dass es inzwischen unglaublich viele Möglichkeiten gibt, Kommentare abzugeben. Also bei Apple kann man das tun, bei Spotify möglicherweise nicht, aber zum Beispiel auf anderen Plattformen kann man das machen. Und ich verspreche euch, all diese Kommentare lesen wir nicht, sondern wir kriegen ausschließlich die mit, die bei uns auf der Homepage abgegeben werden, weil das sonst echt zu viele sind. Das tut uns super leid. Aber das ist so der Weg, den wir da gut einschlagen können. Manchmal erreicht man uns ganz gut über Twitter. Man erreicht uns tatsächlich ziemlich gut über Instagram, was daran liegt, dass Maike das macht und nicht Flo und ich. Und auch über E-Mail tatsächlich. Und E-Mails lesen wir nicht nur, die beantworten wir auch. Also wenn ihr uns gerne irgendwas mitteilen wollt zu uns oder so, dann könnt ihr das herzlich gerne tun. Wenn ihr Kommentare auf Apple Podcasts abgebt, dann seid euch bewusst, dass wir die wahrscheinlich nicht so sehr wahrnehmen, dafür aber alle anderen. Ist ja vielleicht auch was Gutes. Und deswegen, also seid herzlich eingeladen, zu sagen, was ihr noch zu sagen habt und was ihr gerne dazulegen möchtet. Und wenn es euch wichtig ist, dass wir das mitkriegen, dann über gretchenfrage.net. So, und wenn Flo jetzt nichts mehr hat, dann darf er gerne den Schluss machen.
Ja, ich weiß nicht, außer Sarah hätte noch was, das wollten wir natürlich unbedingt hören.
Hm. Oh je, ich muss jetzt noch
geistreich. Nein, du musst gar nicht. Du warst dermaßen geistreich. Also ne, auch nochmal, also ich fand das auch eine schöne Zeit.
Ja, ich könnte jetzt noch so ein paar Flachwitze rausbringen und deswegen würde ich das Wort gerne sofort an dich übergeben, Interesse aller.
Denn damit es genau nicht ganz, ja also ähnlich nur, flach, gut.
Ja genau, nur große Bedankung von mir an dich nochmal.
Ja, wir haben zu danken, ne? Also vielen, vielen Dank, weil schön so und ich sehe echt also auch aktuell und dann auch zukunftsweisend und mit Gravitas, ne, und was nicht alle.
Anders als sonst.
Ist auf jeden Fall das Wort, das ich auch mitnehmen will.
In diesem Sinne, dann euch allen vielen Dank fürs heute wahrscheinlich ziemlich ausdauernde Zuhören oder kleingescheibte nacheinanderige Zuhören. Alles Gute für euch. Wir sind jetzt hier im Zeitpunkt der Aufnahme kurz vor Weihnachten. In diesem Sinne natürlich auch eine behagliche Zeit. Gebt aufeinander Acht. Passt aufeinander auf. Jetzt vielleicht nicht unbedingt im Sinne von Kontrolle, sondern eher so im Sinne von, ach, wie geht's dir denn? Und was glaubst denn du? Und ich habe übrigens Angst davor und brauchst ja vielleicht doch nicht. Oder komm, wir machen das zusammen und hast du nicht gesehen? Und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder bei einer neuen Ausgabe der Gretchenfrage, dem gesellschaftlich-theologischen oder auch überhaupt Podcasts aus
Gelsenkirchen
und Duisburg und sonst wo.
Macht's gut, ihr Lieben.
Tschüss.